Morgen.
Guten Morgen, es ist bereits 12 Uhr mittags, Herr Doktor.
Was riecht das hier so nach Käse?
Ja, sollte es eigentlich.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Ich sag hallo. Hallo, ich bin der Flo. Heute ohne Lars. Vielleicht gibt's den dann noch aus der Dose. Der ist nämlich gerade in Berlin. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Ich hab die Lisa Marie bei mir dabei.
Hallo.
Der Robert kommt dann wahrscheinlich noch über Skype. Genau, Lars und Heiner berichten uns hoffentlich noch von der Berlinale. Wir haben ganz viele tolle Filmstarts für euch. Relativ viel gesehen, viel Unterhaltsames. Und bevor wir anfangen, gibt es natürlich Musik. Weil letzte Woche Super Bowl war, habe ich natürlich Kendrick Lamar mitgebracht. Und weil man es nicht oft genug spielen kann, gibt es Not Like Us.
Betäubungsgas. Effektive Reichweite knapp 2 Meter. Setzt jeden normalen Menschen für circa 30 Sekunden außer Gefecht.
Man findet nur so wenig normale Menschen in unserem Beruf.
Okay, hallo und herzlich willkommen zu der Berlinale Berichterstattung. Ja, wir sind live im Berlinale Palast, stehen hier im Atrium und gleich geht's los mit Mickey 17.
Jawohl.
Ja. Wir freuen uns beide, glaube ich, sehr.
Total. Boon Joon-ho, ich glaube, so das Highlight auf jeden Fall dieser Berlinale, die aber echt ein paar schöne Highlights auf jeden Fall auch zu bieten hat in diesem Jahr. Wir haben schon ein bisschen was gesehen, wir sind jetzt schon seit Donnerstag hier. Ich durfte den Eröffnungsfilm sehen im neuen Stage Blue Max Theater hier vorne. Du hast ihn nicht gesehen, ne?
Nee, genau. Ich habe aber leider schon sehr viel Gemischtes von anderen TeilnehmerInnen gehört.
Also das ist, ich glaube, der Berlinale kann nichts Besseres passieren als ein Film, über den man redet.
Ja gut, so kann man das auch sehen.
Ja, so sollte man das sehen, finde ich. Also es geht nichts. Also es gibt nichts Langweiligeres als die doch oftmals sehr mediokren Crowdpleaser, die halt irgendwie zum Eröffnungsfilm erkoren werden. Und bei TIKVA ist es auf jeden Fall so, der hat 162 Minuten Film gemacht, in denen alles drin ist. Also wirklich von Migrationskrise über irgendwie unsere Haltlosigkeit oder vielmehr die Tatsache, dass wir alle irgendwo so durch das Nichts driften, immer so auf Sicht fahren quasi. In diesem Fall ist es eine Familie, gespielt unter anderem von Lars Eidinger und Nicolette Krebitz, die halt eben da so durch das Leben taumelt eigentlich. Es ist queere Liebe drin, es ist Klimawandel drin, es ist irgendwie, keine Ahnung, Populismus drin, es ist wirklich auch Migration und Migrationskrise halt vor allen Dingen auch drin. Also es ist wirklich vollgepackt, diese 162 Minuten, mit sehr, sehr viel Lust irgendwie am Stilbruch, mit Comic-Sequenzen, mit Musical-Nummern, mit allem, was dazugehört irgendwie. Und dann ist das Ganze halt auch noch ein Berlin-Film. Also ganz viel Berlin ist da auch mit drin. Die Stadt ist sehr, sehr präsent. Und mir hat's gefallen, muss ich sagen. Also ich war da 162 Minuten drin und investiert. Und das muss man, glaube ich, auch sein. Sonst kommt man da nicht irgendwie so richtig mit, in jedem Fall. Aber ich find's schön, dass TIKVA wieder Filme macht. Und dass diesen Fall auf jeden Fall auch ein großes persönliches Anliegen für ihn war, diesen Film zu machen und auch zu erzählen, nachdem er ja doch mehr als 6 Jahre eigentlich mit Babylon Berlin beschäftigt war. Was war dein erster?
Mein erster war das Rendezvous de l'Ette. Ich bin im Französischen leider nicht gut, deswegen müsst ihr mir da verzeihen. Aber es war so ein kleiner, sanfter, weicher Start in das Festival, was der mir gut gefallen hat. Es geht in Frankreich um die Olympiade, Olympia in Paris, und eine junge Dame kommt nach Paris, um Familie zu treffen, aber auch um Olympia zu sehen, und der fädelt das Ganze dann nett ein. Das ist eine beeindruckende Performance von der Hauptdarstellerin Blondine Mondeck, die auch mit dem Namen Blondine dort auftritt. Und ja, das war eigentlich so der perfekte Start, schön kurz und ja, liebwürdig.
Ja, ich mag es auch sehr gerne, wirklich hier immer wieder auf der Berlinale im Generationenprogramm unterwegs zu sein, weil es gibt nichts Schöneres irgendwie als ein ganzer voller Saal im Haus der Kultur in der Welt oder jetzt auch gerade im Zoopalast, wo ich gerade herkomme, voller Kinder, voller Jugendlicher, voller Menschen, die halt wirklich kinobegeistert sind und hier hinkommen, um dieses wirklich auch hervorragende Programm auch immer wieder zu sehen, was die Generation da zusammenstellt. Und da habe ich gestern einen wirklich tollen Film gesehen, Christy heißt der. Da geht es um einen Jugendlichen, der aus einer Foster-Family, also aus so einer Adoptionsfamilie quasi, da raus muss. 17 Jahre ist er allerdings auch schon, deswegen auch schon schwer zu vermitteln in irgendeiner Form, wird bald 18 und sein Bruder nimmt ihn bei sich auf und er kommt halt eben zurück in seine Heimat nach Cork und lebt sich dort wieder ein und trifft die alten Wegbegleiter quasi, also die Freunde vor allen Dingen von ihrer verstorbenen Mutter, und ja, begibt sich so ein bisschen auf eine Reise auch in seine Kindheit zurück und versucht halt wieder Fuß zu fassen, und das war einfach wundervoll entwaffnend, ehrlich, schön erzählt, mit ganz vielen Laiendarstellern auch, die da in so einem Musikzentrum gefunden haben, wo die Rap-Musik machen, und die halt sich wirklich als ganz tolle Talente vor der Kamera da bewiesen haben, und das war wirklich eine tolle Eröffnung, auch mit dem kompletten Team, das da war, und die haben auch wirklich schön gefeiert auf der Bühne und drumherum, also es war ein großer Spaß, wirklich. Christy, kann ich sehr empfehlen.
Schön. Ja, ich habe noch einen Deutschen, der mich überraschenderweise positiv begeistert hat. Das war mit der Faust in die Welt schlagen, ein Film über ja, das, was gerade los ist in Deutschland und ganz spezifisch in Ostdeutschland, beziehungsweise im ländlichen Raum in Ostdeutschland. Also ganz genau beobachtet und authentisch in vieler Dinge, so diesen Alltag und halt, ja, vielleicht nicht unbedingt eine Entschuldigung, warum dieser politische Ruck, der momentan besteht, sondern vielleicht eher eine Ergründung. Er hat die typische deutsche Patina. Es ist kein Film, der jetzt irgendwie ausbricht aus dem, was wir von deutschem Kino kennen, aber er nutzt diese Werkzeuge, die ja sonst oft auch irgendwie verwendet werden, um einen so ein bisschen einzuschläfern, um einen ein bisschen wachzurütteln vielleicht, um einem wirklich auf die Hand zu geben, warum vielleicht vieles im Argen ist. Und das hat mich ja mehr beeindruckt, als ich gedacht hätte, sagen wir es mal so.
Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Der Film kommt auch im April in die Kinos, Anfang April, und ist auch eine Romanverfilmung von einem Görlitzer Autor. Also auch jemand, der auf jeden Fall weiß, was abgeht so in der Provinz und im Sächsischen. Da bin ich also auch sehr, sehr gespannt drauf. Du hast auch schon Dreams sehen dürfen, ne? Darfst du da schon drüber reden? Ich weiß nicht, ich glaube, keine Ahnung, wir machen es einfach, oder?
Ja, wir machen es.
Jessica Chastain in der Hauptrolle.
Ja,
und vor allen Dingen Michel Franco, grandios guter Regisseur. Ich mochte alle seine Filme bisher.
Er pusht so gerne Buttons und das macht er hier absolut all over the place. Also es ist genau die Provokation, die man sich vielleicht vorstellt, wenn man die Prämisse hört. Also Jessica Chastain ist die Tochter eines Titans of Industry, eines Magnaten, die eine Romanze mit einem jungen mexikanischen Balletttänzer entwickelt. Und dieses Machtungleichgewicht, was zwischen diesen beiden Charakteren herrscht, wird einfach eiskalt ausgenutzt, um den Leuten vors Gesicht zu rotzen, wie unfair unsere Welt ist und wie reiche Menschen einfach die Kotze sind.
Also das kann er echt
das
gut,
ist Michel Francos Ding, und das ist auch in Dreams absolut auf dem Menü.
Ja, cool, ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf, den werde ich noch nachholen. Wo ich mich auch wirklich sehr drauf freue, ist der neue Film von Richard Linklater, Blue Moon. Ja. Na, Ethan Hawke ist wieder dabei, natürlich, klar, sein Standard- und Hausschauspieler Margaret Qualley an seiner Seite, Bobby Cannavale. Da bin ich sehr gespannt auf jeden Fall auf Blue Moon. Und wirklich so ein großes Überraschungsding, so ein größeres Überraschungsei ist für mich der neue Film von Lucia Hadzialowicz, glaube ich, heißt sie. Es ist auf jeden Fall die Frau von Gaspar Noé. Und die macht sehr, sehr abgefahrene Filme. Innocence war so einer dieser Filme, die auch, also die kommen meistens bei uns irgendwie nie irgendwie ins Kino oder sonst irgendwo hin. Aber wer sich da mal irgendwo informiert, die macht immer sehr, sehr wirklich so halluzinatorische, traumgleiche, abgefahrene Filme. Und da bin ich auch sehr gespannt. La Tour de Glace heißt der Film und wird dann morgen laufen.
Ja, den werde ich mir auch angucken. Ein kleines Highlight, was ich noch hervorheben wollte, so ein kleinerer Film, Amelior Me do Mundo, The Best Mother in the World. So ein Feel-Good-Ding. Es geht viel um Corinthians, es geht viel um Brasilien, es geht viel um Familie und eine starke Mutter, die viel durchzumachen hat und mit ihrem Kart durch eine brasilianische Großstadt mit ihren beiden kleinen Kindern reist. Und ja, das ist einfach so für mich bisher der Feel-Good-Film des Festivals.
Ja, ich freue mich auch sehr, sehr darauf. Das wird auch, glaube ich, den Flo freuen, den können wir dann berichten. Es laufen ja wirklich auch sehr viele tolle Genrefilme auf diesem Festival. Ne? Also ich freue mich da beispielsweise auf den südkoreanischen The Old Woman with the Knife. Das wird auf jeden Fall ein großer Spaß, denke ich mal. Ja. Und da gibt es noch viel mehr irgendwie, was tatsächlich so Richtung Genre geht, auch tatsächlich im Wettbewerb in diesem Jahr, was ich ja wirklich sehr angenehm finde eigentlich.
Ja, unerwartet. Normalerweise scheut sich die Berlinale immer davor, so richtig genreartige Filme in den Wettbewerb aufzunehmen. Die landen meistens im Panorama, aber diesmal hat ein paar geschafft und Panorama ist auch voll damit und ich werde mich auch ordentlich damit satt sehen.
Ja, echt. Vielleicht auch irgendwie ein neuer Weg irgendwie von Trisha Tuttle, der neuen Chefin hier, da auch andere Wege zu gehen. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt erstmal mächtig auf Mickey 17, Bong Joon-ho, wo wir schon mal beim Genrefilm sind, Science Fiction. Das wird richtig gut, ja. Also, liebe Grüße von hier, wir sind im Kino. Tschüss.
Nix wie rein da. Tschüss.
Wenn man der Legende glauben will, sollen außerirdische Raumfahrer von anderen Planeten in prähistorischen Zeiten die Erde besucht haben.
Genau, wir sind wieder da und wir sind jetzt bei den
Filmstarts der Woche.
Genau. Und ich fange einfach direkt an. Nebenbei Knöpfe drücken und reden. Ah, ich liebe es. Und zwar, um die Zeit zu überbrücken, bis der Robert im Skype ist, erzähle ich euch was über Hund schuldig, den ich gesehen habe tatsächlich, bei der es um einen Gerichtsprozess gegen einen Hund geht. Es klingt genauso absurd, es ist genauso absurd, wie es klingt. Es ist ein französischer Film, natürlich. Es ist eine französische Komödie. Ja, sorry. Dass du auch mitreden kannst, soll ich dein Mikrofon vielleicht aufmachen?
Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich mache gerne
lustige
Kommentare.
Genau, dafür bin ich manchmal auch nur daneben, sitze ich auch nur daneben. Also, genau, und zwar geht es um eine Anwältin, die sich eben zur Aufgabe macht, diesen Hund zu verteidigen, der irgendwie angeblich jemanden gebissen hat oder angegriffen hat und deswegen jetzt zum Tode verurteilt werden soll, wie das halt immer so ist. Ich muss mich gerade auf meine Erinnerung berufen, weil es war letztes Jahr im September und da ich dann doch irgendwie jemand bin mit schlechter Erinnerung und zu viel gucke so ungefähr, muss ich jetzt gucken, dass ich noch alles zusammenkriege. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich Spaß hatte. Es ist sehr absurd. Es ist jetzt, glaube ich, nicht der große super Filmstart und der große Wurf der Filmkunst oder sowas. Aber ich sag, wie es ist, ich saß da irgendwie morgens um 11 drin und ich hatte eine gute Zeit. So, der Film ist einfach schöne Runde 90 Minuten. 80 Minuten. Und das ist halt einfach nur, du siehst sie, wie sie dann irgendwie noch einen Sideplot hat mit einem Kind aus dem Nachbarwohnung oder sowas, wo es irgendwie nicht ganz so gut zuläuft. Sie ist halt ihre Anwaltskarriere da. Dann hast du Cosmo, diesen super lieben Hund.
Kann ich kurz fragen, was für eine Rasse ist dieser Hund?
Warte. Ich und Hunderassen. Ich kann dir, guck mal.
Also ist schon.
Ich zeig dir ein Bild von dem Hund und dann, es ist
okay,
halt, es ist kein kleiner,
genau.
Hund, es ist halt so ein mittelgroßer Hund.
Aber es ist jetzt auch
mal
kein gefährlich aussehender,
nee,
Hund.
Nee, es ist kein gefährlich aussehender Hund. Der Besitzer von Cosmos, auch so ein Typ, der so leicht verlottert aussieht, so irgendwie ein Schielauge hat oder sowas. Also auch noch, wo man wo sich, glaube ich, viel anbietet, dass man da auch auf, aus doofen Gründen irgendwie den blöd macht oder sowas. Mhm. Und dann ist halt irgendwie der Groß, die, ich weiß gerade gar nicht, ob es eine, auf jeden Fall gibt es halt einen bösen Anwalt oder eine Anwältin, ich weiß es schon gar nicht mehr, es tut mir wirklich leid, Leute. Ich weiß nur noch, dass es alles unterhaltsam und spaßig war.
Und Hund. Ein und Hund.
Es sind nicht nur ein Hund, es sind, glaube ich, mehrere.
Oh, mehrere Hunde.
Zwischendurch, es gibt halt auch noch dann so einen Pfleger, der sich irgendwie um den Hund kümmern soll, während der in Haft ist und so. Und es gibt auch so ein Board, wo der Hund halt drauf tippen kann, um Antworten zu geben und sowas.
Das ist toll.
Und es ist großartig. Und das Krasseste, es basiert alles auf einem echten Fall.
Wirklich?
Ja.
Aus Frankreich.
Ich habe nicht zu genau nachrecherchiert, aber es gibt anscheinend, in Frankreich gab es diesen Fall, wo eine Person einen Hund angeklagt hat und es da zum Gerichtsprozess kam und der Hund vor Gericht saß. Und dann, also es ging halt vor allem um diese Frage, ob ein Hund als Gegenstand oder als Lebewesen angesehen wird. Mhm. Weil es darum halt ging, wenn es, ich glaube, es geht, das ist halt so eine, eigentlich dann auch eine relativ starke Frage, wo du jetzt diese Grenze ziehst, gerade auch juristisch gesehen. Mhm. Zählt der Hund eben als Gegenstand und kann man ihn dann einfach zerstören, töten oder sollte man ihn eben wie einen Menschen mehr oder weniger, oder wie halt ein Wesen mit eigenem Ich behandeln.
Resozialisieren?
Ja, irgendwie halt, dass man halt, ja. Also, ne, das ist auch die Frage, da versucht sie dann halt eben aus Prinzipien zu beweisen, dass der Hund eben halt ein richtiges Wesen ist. Also, wir wissen alle, dass es ein Lebewesen ist, aber das eben vor Gericht auch so zu zeigen, das fand ich dann, das war manchmal ein bisschen komisch, das in so einem weirden Setting zu haben oder irgendwie auch mit so viel Humor, aber trotzdem fand ich es irgendwie ziemlich cool. Also, das hat mir irgendwie gefallen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht hier sonst was für großes Ding. Aber ich sag, wie es ist, es ist einfach für eine gute Zeit.
Klingt kurzweilig.
Also so eine halbwegs gute Zeit, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ende war, ob es traurig war oder nicht.
Ja, ich wollte gerade fragen, es gibt ja Menschen, die gucken keine Filme, in denen Tieren dann Dinge passieren, also schlechte
auf
Dinge passieren.
Das thedogdie.com
genau.
Und überprüft das im Zweifel nochmal.
Wir wissen es leider nicht.
Ich weiß es nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Aber ich finde, das ist okay. Denn da wollte ich jetzt noch hinkommen, im Marketing vom Film, weil der Film wird von Weltkino vertrieben, dem Leipziger Kinoverleih. Und die haben sehr viele mit anderen Hunden Werbespots gedreht, in der Passage zum Beispiel auch. Es gibt ein lustiges Video, wie der Hund reingeht und Leuten das Handy aus der Hand nimmt und so Regeln im Kino und sowas aufmacht. Und auch allgemein haben die ganz viele, glaube ich, Menschen, die Hunde haben, irgendwie auch fürs Marketing eingespannt, sodass die halt irgendwie halt ganz viele Tierinfluencer oder sowas, glaube ich, auch haben. Ich weiß es nicht. Es ist halt sehr viele Hunde im Marketing und das finde ich
macht
sehr süß.
Sinn.
Ja, ich finde es auch sehr süß einfach. Und wie gesagt, dieser trainierte Hund, der in der Passagekinos hingeht und da irgendwie Geld abgibt und Tickets kauft oder sowas. Welch Kino, da habt ihr irgendwie leider, da habt ihr schon gewonnen. Das ist schon irgendwie cool. So, da kann ich auch einfach nichts Schlechtes zu sagen, finde ich. Genau, und ihr könnt den in der Passage sehen, auf jeden Fall. Alles andere, wie gesagt, würde mich jetzt stark wundern. Ja, und ich glaube sonst leider aktuell noch nirgends in Leipzig, vielleicht kommt er nochmal oder so. Ist aber, glaube ich, auch nur ein relativ kleiner Kinostart, also der ist jetzt nicht so groß und vertreten. Aber wenn ihr Lust habt auf was kurzweilig, unterhaltsames und Hunde mögt, und ich glaube, da können sich auch viele drauf einigen, dass sie Hunde toll finden, dann geht ihr zu Hundschuldig oder Dog on Trial, den französischen Titel, also das ist der englische Titel, den französischen Titel habe ich leider nicht im Kopf.
Irgendwas mit Chien.
Ja, ja, irgendwie, warte, ich versuch's nochmal, mein Schulfranzösisch ist sehr lange her, Le Prozess du Chien. Oh. Also auch. Ich finde tatsächlich, ich muss zugeben, dass ich den deutschen Titel vom Wortspiel her mit am lustigsten finde. Mm,
der ist schon gut.
Es passiert selten, aber ich finde Dog on Trial oder Le Prozess du Chien einfach nur so ganz stumpf, was es ist. Aber Hundschuldig.
Ist schon gut. Können wir uns wahrscheinlich auch wieder bei Weltkino bedanken.
Ich denke mal, dass die Gutes das irgendwie.
Marketing.
Also, wie gesagt, das Marketing ist, finde ich, sehr, sehr gut. Da will ich denen gar nichts absprechen. Genau. Genau, das war der erste Filmstart der Woche. Und wir machen direkt weiter mit dem vermutlich Filmstart der Woche. Auch wenn ich jetzt den Einspieler gerade nicht parat habe, aber ich habe den Robert in der Leitung. Hallo Robert.
Guten Tag, hallo.
Fantastisch. Und wir wollen...
Ich gehört.
Wir wollen reden über Hunderte von Biebern, Hundreds of Beavers, der ab dieser Woche startet und den wir alle gesehen haben. Wenn ihr jetzt im Radio noch Video hättet, würdet ihr sehen, dass der Robert schon die Blu-ray rausholt, die er sich schon importiert hat, weil der Film schon auf Blu-ray raus ist. Und warum der Robert, der sonst keine Filme auf Englisch guckt oder sowas, sich die Blu-ray importiert hat, das liegt ganz einfach daran, weil es ein Stummfilm ist. und man maximal ein paar Sätze, glaube ich, mal lesen muss, weil ich glaube, es gibt 3-4 Texttafeln.
Ja, genau. Und es, also ich habe mir gemerkt, es gab einen Moment, wo ein Mensch menschliche Worte sprach. Und die waren, oh shit. Das war das einzige Mal. Das versteht
wirklich jeder.
Das versteht jeder. Und die Biber sprechen ja ihre Fantasiesprache, deswegen.
Ich wusste, ja, die machen irgendwelche Laute halt oder so, ne?
Nur das ist schon, das war so ein bisschen wie Simlish, nur, ja, also biberisch.
Ich und meine Erinnerung, ja. Ich bin leider sehr schlecht. Konntet ihr tatsächlich nämlich auch schon vor einer ganzen Weile, da haben Robert und ich den nämlich im Kino gesehen, in Leipzig gucken. Der lief nämlich letztes Jahr auf der Filmkunstmesse als Publikumspremiere um 23 Uhr. Und da waren wir mit einer Gruppe und es war zwar nicht super voll im Kinosaal, Robert, ne? Aber es gab die eine oder andere Person, die sehr viel, sehr laut gelacht hat und wir hatten sehr viel Spaß.
Ich hatte auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Also und auch die Kommentare von vielen Leuten oder alles, was man so liest, gerade bei so, wo man denkt, was, Stummfilm? Und dann geht der auch noch 122 Minuten.
Ja, 107,
und
oder?
Fast alles 122, steht auf meiner Blu-ray. Tut mir okay. leid.
Die Blu-ray-Version aber ist länger.
Online steht 108, der Film ist 108
nein,
Minuten.
Tut mir leid. Okay, freut euch auf die Blu-ray. 122 Minuten Bonusmaterial.
Ah.
So. Okay, also doch 108. Aber trotzdem, ja, die meisten Stummfilme aus vergangenen Zeiten sind auch viel, viel kürzer mal gewesen. Und das Krasse ist, da er sehr schnell geschnitten ist, sehr viel schräges Zeug passiert, an Rand und Band verblüffendes, schräges, konfuses Zeug, was eigentlich nur abgefahren ist, hat er einen ganz großen Unterhaltungswert. Der macht die ganze Zeit Spaß. Und parodiert auch so Sachen. Also ich habe da ein bisschen so Bugs Bunny gesehen und so wird er so Anleihen, also mit so solchen Fragezeichen über den Kopf oder irgendwelchen Sprechblasen gearbeitet. Und ja, also ich habe es auch sehr lange her jetzt, wo ich den zuletzt gesehen habe, weil ich von der Blu-ray habe ich noch nicht gesehen. Aber als ich mit Flo im Kino gesehen habe, hatten wir sehr viel Spaß und auch alle im Kino. Und das war schon so ein Geheimtipp. Und ich wusste nicht, wenn ich da in den Film gehe, ich habe mir keinen Trailer angesehen oder so, was mich da erwartet. Ich habe mich da von Flo einfach leiten lassen.
Stimmt, ich hab dich und die anderen mit reingezerrt.
Und habe zum Glück nicht leiden müssen. und ja, Hundreds of Beavers, worum geht's eigentlich? Hier ist einfach ein Apfelbauer. Ja,
ja
Apple Jacks.
Genau.
Und Apfelweinhersteller. Also oder sogar Apfelschnaps, nicht
ja,
Apfelwein.
Ja, ich glaube Cider, oder? Hat er nicht Cider draufstehen gehabt? Aber ist schon so, wie es explodiert also in den ersten 5 Minuten, müsste es Schnaps sein.
Ja, und da waren 3 Xe auf der Flasche.
Stimmt. Ja.
Das war hochprozentig.
Ja, genau.
Und
er wird hier von Bibern überrumpelt, angegriffen, wie auch immer. Aber eigentlich ist es gar keine große Rahmenhandlung. Eigentlich ist es immer mehr konfuses, schräges Zeug, wie ihm die Biber auflauern und so weiter, inklusive irgendeinen anderen. Also das sind alles Menschen in großen Kostümen, muss man sagen. Uns wurde ja noch erzählt, kurz bevor der Film vorgeführt wurde, wurde uns noch erzählt, dass das ja irgendwie 2-3 Leute gemacht haben über mehrere Jahre, ne? Über
genau.
2-3 Jahre oder so.
Da würde ich kurz.
Dass so ein ganzes so ein Love-Projekt ist.
Genau, das sind der Regisseur und Schreiberling Mike Cheslick, die haben das mit ihrer Freundesgruppe, das sind irgendwie 10 Leute gefühlt, also hier sind mehr gelistet online, aber es sind theoretisch ja. waren das irgendwie 10 Leute gefühlt, die mit 5 oder 6 Kostümen in den Wald gegangen sind in Wisconsin und diese Idee halt hatten, weil die da Bock drauf haben und die haben das einfach durchgezogen. Ich habe auch größten Respekt, dass der Typ da gefühlt halbnackt im Winter irgendwo in 1,5 Meter Schnee rumrennt teilweise und die haben das über mehrere Jahre gedreht. Ich habe den damals mitbekommen, weil Leute den, ich glaube Anfang letztes Jahr oder sowas oder Ende 2023 lief der auf dem Fantasy Filmfest und dann hatte ich da das erste Mal von gehört, von vielen Leuten, die so waren, guckt euch diesen Film an, wenn er kommt. Und die haben dann ja auch, ich glaube 2023 oder sowas angefangen, ihre Festivaltour in Amerika zu machen. Und ich habe letztens auch einen Post gesehen von den Machern, dass sie gemeint haben, die laufen jetzt seit 1,5 Jahren oder sowas. Jede Woche läuft hier irgendwo in den USA in Kinos tatsächlich. Und das ist ein großes Liebesprojekt. Du hast Bugs Bunny schon erwähnt. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film, Stummfilm, der sich eben an Looney Tunes, Buster Keaton, Charlie Chaplin und diesen ganzen Dingen orientiert. Deswegen, ich habe auch Freunde, die mit waren, die es halt gar nicht so lustig fanden, weil die mit diesem Humor einfach nichts anfangen können. Aber ich sag mal so, ihr müsst halt drüber lachen können, ja. Wenn ein Typ einfach regelmäßig in ein Loch reinfällt. Wenn irgendwas einem auf den Kopf fällt oder sowas. Oder wenn er durch einen Baum gespannt wird und dann katapultmäßig weggejagt wird oder sowas. Und
ja,
nein,
so
nicht.
Dick und doof Humor eben.
Ja, genau, was sehr Stumpfes.
Wisst ihr, ob die diese Freundesgruppe, ob das Stuntmenschen sind? Also der Hauptdarsteller ja auf jeden Fall. Also das kann ja gar nicht anders sein, weil also da waren ja wirklich sehr viele Stunts dabei, die mit die nackten Oberkörper im Schnee passiert sind. Also das fand ich sehr beeindruckend, was da sozusagen technisch passiert ist. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe schon viele Meinungen zu diesem Film. Ich weiß nicht, ihr seid große Fans. Ja.
Also ich finde es auf jeden Fall schon sehr lustig und ich hatte sehr viel Spaß.
Ich hatte auch auf jeden Fall auch Spaß, aber ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Und ich glaube, das lag daran, dass mir ein bisschen zu viel Witze wiederholt wurden am Anfang. Und sowieso, glaube ich, hätte man am Anfang noch ein bisschen was wegschneiden können. Ich finde, so richtig Fahrt nimmt der Film eigentlich erst ab der Hälfte auf. Also sobald man im Biberbau drin ist. Finde ich wirklich. Und was man aber auf jeden Fall sagen muss, also es ist Wahnsinn, mit was für einem kleinen Budget oder non-existenten Budget da geschaffen wurde, visuell.
$150,000.
Gut, okay, also dann.
Das ist non-existentes Budget für das, was sie da auffahren finden. Das klingt nach viel, aber wenn wir wissen, was Filme heute kosten und 150.
Wenn wir wissen, dass ein Tatort 1 Million D-Mark kostet.
Ja, also das ist halt 150.000 ist halt Euro, nichts. Scheiße.
Genau, also trotz diesem kleinen Budget, finde ich, hat man total gemerkt, es wurde sehr viel Geld ins Art Department gesteckt. Es gab Puppen, es gab also so Muppet-mäßige Puppen, es gab so Walkarounds heißen die, glaube ich, also im Grunde Leute in Maskottchenkostümen, sehr viele. Und ja, das Ganze war visuell wie ein Schwarz-Weiß-Film gemacht. Also nicht nur von den Farben her, sondern auch vom Blocking und von der Kamera. Und spielt halt wirklich im echten Schnee. Also die müssen wirklich gefroren haben beim Dreh.
Ja.
Die Biber vielleicht nicht so, aber der
gute... Ja, die Leute in den Kostümen tatsächlich vielleicht nicht unbedingt, aber ja, der Hauptdarsteller, der muss
der
erst einmal...
Der Hauptdarsteller muss
ja, dachte ich mir auch, ein paar Frostbeulen gesammelt haben. Ab und zu mal so, Halleluja. Mhm. Ja. Die Anspielungen übrigens an die Looney Tunes sind ja direkt am Anfang schon drin, weil er ja sehr viele Sachen von Acme hatte, der Firma, die ja im verschollenen Film Der Coyote verklagt, so ungefähr. Ich beschreibe tatsächlich den Film für Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, und nachdem ich ihn gesehen habe, auch öfter mal so, ich sage... Das mit den Wiederholungen, das weiß ich, aber ich sage immer, das ist wie so ein Witz, den du so oft wiederholst, dass er erst schlecht wird und dann wird er aber irgendwann wieder gut. So, und genauso finde ich, funktioniert das auch. Man muss halt durchhalten, aber irgendwann denkt man sich so, ja, das ist so absurd und so drüber und es ist jetzt so oft gekommen, jetzt kann ich auch wieder drüber lachen.
Auf jeden Fall, durchhalten lohnt sich, würde ich auch sagen. Also der Film macht Spaß, aber
er ist speziell. Das stimmt. Ich habe auch mitbekommen, er lief letztens in der Sneak und ein Kollege meinte zu mir, es sind selten so viele Leute aus der Sneak rausgegangen innerhalb von den ersten 20 Minuten. Was mir sehr weh tat einerseits und andererseits war ich auch so, ja gut, ne, es ist halt schon ein spezieller Film, aber irgendwie finde ich es schade. Ich habe auch Bock, den nochmal zu gucken. Es ist ein bisschen schade, dass Lars und Heiner gerade nicht da sind, weil ich weiß, dass Heiner den, glaube ich, inzwischen 4 oder 5 Mal geguckt hat. Der hat da sehr viel Bock. Aber vielleicht, Robert, können wir uns ja mal treffen, um den mal wieder zu gucken, weil ich habe schon irgendwie Bock, den nochmal zu schauen. Und alles, ja. Was damit, da gerade am Ende, da finde ich, merkt man nämlich dann auch, soweit ich weiß, sind die nämlich viel aus Special Effects gekommen. Also so teilweise Stunt-Special Effects-Menschen, die das gemacht haben. Und ich finde, das merkst du gegen Ende vor allen Dingen, weil alles, was in diesem Biberdamm passiert, das ist ja.
Also das war mein Lieblingsteil.
Also wenn ihr am Anfang Films. Irgendwie denkt, das ist hier alles schon absurd und quatschig, was da passiert in der ersten halben Stunde, get ready für die letzte halbe Stunde. So. Aber ich will auch gar nicht sonst
viel erzählen. Ja, ich habe das schon tatsächlich alles soweit vergessen. Deswegen muss man auf jeden Fall nochmal sehen und auf jeden Fall im Kino sehen. Und ja, mein Bonusmaterial ist ziemlich witzig. Steht hier Audio Commentary with the Director, Cast and Crew. Und in Klammer steht And Aaron Zambivos. Ja, da hat jeder was zu sagen, auch wenn er stumm ist.
Genau.
Naja.
Ja, also von uns ganz große Empfehlung. Bestimmt, keine Ahnung, falls Heiner irgendwann wieder hier redet, wird er bestimmt auch nochmal sagen, guckt euch diesen Film an. Ich weiß, dass Jasmin auch irgendwo geschrieben hat, ein Quatschfilm im positiven Sinne zum Beispiel. Und auch wenn er nicht allen gefallen hat, die ich kenne, sind trotzdem alle irgendwie, ja, es ist schon was Spezielles.
Man
und
muss auch mal lachen
irgendwie.
Können dieser Tage.
Ja. Ja, also ich glaube, gerade wenn man aktuell so ein bisschen unter Weltschmerz leidet, dann ist das schon ein perfekter Eskapismusfilm. So, also und genau, was ich noch erwähnen wollte, was bei den Einflüssen noch drin sind ganz klar auch Videospiele.
Mm. Oh das, ja,
gerade wenn es um diesen Shop geht und sowas,
ja.
Gerade am Anfang diese ganzen Quests mit dem besorge 3 Wolfsschwänze oder sowas, dann kriegst du hier noch eine Falle oder so. Mm.
Und dann dieser das Shop. Messer für ja. drei Kaninchen.
Ja genau, ich finde ja auch die alle visuellen Gags, die mit, also die Sachen, die teilweise mit der Tochter von dem Shopbesitzer ist, weil die Main-Story ist dann im Grunde, der Trapper findet die Biber doof und er möchte die Tochter des Shopbesitzers irgendwie beeindrucken.
Was wir, glaube ich, noch nicht gesagt haben, also es geht eigentlich, der Protagonist, es ist der Überlebenskampf. Also er verliert am Anfang des Films, verliert er sein Business, seine Apfelplantage und versucht dann alleine im Schnee, im Wald irgendwie zu überleben. Und dabei behindern ihn im Grunde die Biber.
Genau, das, und dann kommt er zu dieser Hütte, wo es diesen Shopbesitzer gibt, diesen Shopkeeper. Und der hat eine Tochter und die findet er natürlich auch ganz toll. Und dann will er die beeindrucken und die mag Biberfelle. Oder irgendwie, ich glaube,
die mag gerne Tiere auseinandernehmen.
Stimmt,
vor allem.
Die tötet, also die, ja, genau.
Ja.
Also ja, also dann wäre das die Content Note so ungefähr. Ihr müsst trotzdem, also es ist irgendwie komisch, also auf eine komische Art und Weise hat es trotzdem eine gewisse Härte irgendwo. Jetzt, wo du es gerade erwähnt hast, erinnere ich mich nämlich an ein paar Bilder, die irgendwie speziell waren, die man auch abkönnen muss, glaube ich. Ja, aber es ist halt alles in einem Kontext, der so absurd und drüber ist, dass ich jetzt nicht sagen würde, ihr müsst euch die Augen zuhalten oder so.
Nee, also es ist immer noch schwarz-weiß und die Dinge, die grafisch sind, die sind gebastelt und meistens aus Stoff oder aus irgendwelchen...
Der ist auch ab 12. Ja?
Genau. Ah. Und noch eine Sache, die ich zu bedenken geben würde. Es gibt sehr viele brustbasierte Witze in diesem Film. Meistens geht es um Schneemenschen mit Brüsten. Fand ich auch ein bisschen viel. Aber wenn man darüber lachen kann. Brüste sind halt toll, aber ich hätte jetzt nicht immer wieder denselben Joke gebraucht, aber gut.
Ja, da sind wir wieder in der Kategorie, dieser Joke wird so lange durchgezogen.
Genau.
Am Anfang findest du es lustig, dann findest du es unlustig und dann geht es halt so lange weiter, bis du es halt vielleicht hoffentlich wieder lustig findest.
Mhm. Bin ich nicht ganz hingekommen, aber...
Es ist halt, ja, ich habe gesagt, ich habe zu Leuten auch schon gesagt, du musst halt drüber lachen können, wenn jemand einen Amboss auf den Kopf fällt und dann halt so ein Abdruck im Boden ist oder so. Und ich finde, auf demselben Level agieren die Brustjokes potenziell halt auch. So.
Auf jeden Fall.
Es ist alles sehr stumpf, aber manchmal ist stumpf halt doch Trumpf. Hast du noch was zu sagen, Robert? Zum Film?
Nö, gebt einfach mal schrägen Filmen eine Chance.
Genau, aber wie gesagt, wenn ihr Bock auf ein bisschen was Spezielles habt, geht da einfach hin. Es macht wirklich einfach Spaß. Schnappt euch im Zweifel eine Gruppe von Freunden oder sowas. Ich glaube nämlich, das ist schon ein Film.
Was zu trinken oder was zu rauchen.
Und dann ja, genau. Also es ist, glaube ich, schon ein Film, der wirklich davon potenziell auch profitiert.
Oh ja.
Der auch einfach davon profitiert, wenn du ihn mit vielen Leuten guckst. Mhm. Also ich meine, der macht alleine auch Spaß. Ich weiß jetzt nicht, ob du ihn allein, hast du ihn zu Hause irgendwie alleine oder so?
Nee, ich habe ihn zu zweit geguckt, das war auch gut.
Das ist auch schon bestimmt lustig. Aber
wir haben uns gegenseitig dazu gebracht, durchzuhalten. Was gut war im Endeffekt.
Hat sich gelohnt. Ja. Na, aber ja, genau. Also ich glaube auch, desto mehr Leute du bist, irgendwie in Bierlaune, sage ich jetzt mal, voll, oder sowas, das ist schon
ist ein kultiger, geil. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, so ein kultiger Film, den man einfach, der immer mal so rausgeholt wird, wenn man einfach eine gute Zeit haben will mit seinen Freunden.
Ja, und wenn man den immer zu Hause hat, dann kann man da wahrscheinlich auch einfach mal zwischendurch hier 10 Minuten, da 10 Minuten gucken oder sowas und hat halt einen kurzen Lacher.
Was? Oder so. Film aufteilen?
Ich gar glaube, wenn es einen Film gibt in letzter Zeit... Ja, Robert, aber wenn, dann finde ich, bei dem Film passt das schon sehr gut, weil es sind halt im Grunde doch nur, Anführungsstrichen, nur teilweise aneinandergereihte Sketche. Das Geile daran ist halt, dass sie aufeinander aufbauen und dann halt eben teilweise davon leben. Also es funktioniert schon besser, wenn du den Anfang mitbekommen hast am Ende, aber es funktioniert eben auch teilweise einfach losgelöst voneinander, weil es eben, also gerade der Anfang sind viele so einzelne Situationen, die Sketche sind und die einfach lustig sind, wo man, glaube ich, auch merkt, dass sie es eben über mehrere Jahre gedreht haben und einfach angefangen haben, wir haben hier diesen Sketch gedreht, dann den, dann gucken wir, dass wir die irgendwie zusammenkriegen.
Ja, und funktioniert auf jeden Fall auch super als Trinkspiel, einfach jedes Mal, wenn ein Biber stirbt.
Wir wollen ja niemanden dazu aufrufen, im Krankenhaus zu landen oder sowas, weil ich glaube, das könnte passieren, wenn du das tust. Ich bleib mal bei Waschbären oder sowas. Ich glaube, das hast du auch schon einen guten Abend.
Stimmt, es sind ein paar weniger.
Es sind nämlich ein paar
Kaninchen mehr. Vielleicht.
Das auch, Wölfe gehen auch oder sowas. Ja. Also alles, was irgendwie drin ist. Jedes Mal mit dem Pferd auftaucht.
Oh, das Pferd. Oh, das Pferd ist ein Highlight. Auf jeden Fall.
Genau, weil die hatten ein Pferdekostüm, in dem zwei Menschen drinstecken. Und genau, sieht genauso aus im Film, wie ihr euch das gerade vorstellt. Ja. Also wie gesagt, das ist unsere Empfehlung.
Ich muss sagen, nach Zombie war es mein zweiter Lieblings-Biber-Film.
Wunderbar. So, um kurz durchzuschnaufen, machen wir nochmal fix Musik. Der Robert bleibt aber in der Leitung, weil wir haben noch einen Film geguckt, Robert. Also ich habe einen geguckt, den du auch geguckt hast. Und deswegen mache ich jetzt davor nochmal Musik aus unserem...
Der Soundtrack des Monats.
Der ist immer noch von Kneecap und ich vermute, ich habe dir den Song gespielt, aber es ist mir jetzt egal. Es gibt jetzt nochmal H-O-O-D.
Yes. Er glaubt ganz stark an etwas.
Er glaubt an seine Musik. Das habe ich ehrlich gesagt auch unterschätzt.
Da sind wir wieder. Hier bei Filmriss, dem Kinomagazin bei Radio Blau. Und wir sind mittendrin in den
Filmstarts der Woche.
Genau. Und der Robert hat auch noch was gesehen, was ich auch gesehen habe. Hat gerade schon angefangen, nebenbei zu renten. Und zwar soll es gehen um Captain America, A Brave New World. Oder New World Order oder wie auch immer der Film in der Entwicklung zwischendurch hieß bei seinen ungefähr 50.000 Reshoots. Du warst im Kino, Robert, ja. Ich war im Kino. Ich weiß nicht, wie voll Richtig. War dein Kino? Ich fange einfach mal von der Seite an, bevor wir über den Inhalt reden.
Ich war am Donnerstag 17 Uhr. Sind selten Leute, viele Leute im UCI.
Okay, ich war tatsächlich Freitagabend 20 Uhr in der deutschen 2D-Variante. Und ich war selber überrascht davon, wie voll das Kino war. Ich habe gesagt,
der existiert in 3D, seit wann denn
der das? Läuft fast nur in 3D, es ist super nervig, die
Was, in UCI gibt es kein 3D?
In die Originalversion gab es nur in 3D und alles und das hat alles...
Echt?
Ja, es ist ganz schlimm. Es ist wahrscheinlich auch wieder nur 3D konvertiert und wird wahrscheinlich nicht gut aussehen.
Natürlich
aber,
ist 3D konvertiert. Es gibt seit Alita gab es keinen 3D-Film mehr.
Genau. Auf jeden Fall war es relativ voll. Das fand ich tatsächlich erstmal schön. Abgesehen davon, dass natürlich Publikum oftmals auch gerade bei Marvel-Filmen potenziell anstrengend ist. Wir waren mit meiner Frau und wir haben gesagt, ich glaube, das letzte Mal, dass so voll war, war irgendwo zwischen Dungeons & Dragons oder Deadpool und Wolverine. Seither war, glaube ich, Kino nicht mehr so voll, wo wir selber waren. Und ich war selber überrascht, weil gerade die Marvel-Filme der letzten Zeit, hat es mich nämlich noch mehr überrascht, die waren nämlich überhaupt nicht so voll. Deswegen war ich da, mich das ein bisschen überrascht. Aber habe mich natürlich gefreut. Ich hatte auch, ehrlicherweise gesagt, ja schon durchaus Bock auf diesen Film. Bin ja jemand, der den ganzen Filmen, die überall in der Luft zerrissen werden von Marvel, immer noch was abgewinnen konnte meistens. Also ich hatte zum Beispiel auch eine gute Zeit mit The Marvels. Wenn man das laut sagt bei manchen Leuten, Lisa Marie guckt mich schon schräg an.
Ich fand den nicht verkehrt.
Ich sag nichts dazu.
Oha. Ich überlege gerade, was sonst noch war. Aber ich hatte tatsächlich mit fast allem irgendwie eine gewisse Art und Weise Spaß. So. Und hatte ich auf jeden Fall Bock und wollte Spaß haben. Und also komplett scheiße fand ich es nicht, so viel kann ich schon mal sagen. Aber ich hatte auch meine Problemchen. Und ich glaube, dem Robert ging es genauso. Und das eine, da kann ich auch mitfühlen, du hast gerade schon gesagt, dir ging es vor allen Dingen um den Trailer und das Marketing zu diesem Film.
Genau, also erstmal die Geschichte, erstmal so die. Wir fangen erstmal an, worum geht's? Wir sind erstmal im fortgeschrittenen Marvel Cinematic Universe. Das Schild wurde an den neuen Captain übergeben. Das ist hier von den Anthony Mackie gespielten Sam Wilson. Das ist alles in der Serie sozusagen ein bisschen, wenn man die Serie nicht gesehen hat, geht das auch, weil irgendwann wurde ihm das Schild gegeben und dann geht es hier weiter. Wenn man die Serie gesehen hat, gibt es noch ein bisschen so einen Hinweg dahin, aber das ist erstmal egal. Er ist der neue Captain America und Tedros Ross, der damals General war, der eben aus den Hulk-Filmen bekannt ist oder später immer noch als General aufgetaucht ist, und als Minister und so weiter.
Genau, im zweiten Avengers-Film ist der vor allen Dingen sehr präsent.
Der von William Hurt gespielt wurde.
Nee,
ne?
Nicht William Hurt, sondern Moment. In Age of Ultron ist er nämlich sehr präsent. Da ist er nämlich der Typ, der die Handlung initiiert, basically.
William Hurt.
Ist es William Hurt?
William Hurt, natürlich.
Dann habe ich den verwechselt.
Es ist William Hurt und er hat immer General Tedros Ross gespielt. Und er ist jetzt, er war dann später für das Sokovia-Abkommen zuständig und wird, er ist leider im März 22 verstorben und wird dadurch von Harrison Ford ersetzt. Die Figur. So, und diese Figur wird nun hier gleich direkt am Anfang des Films zum Präsidenten gewählt. Genau, und Harrison Ford, also Tedros Ross, will mit Sam Wilson sprechen und bittet ihn um eine neue Avengers-Initiative aufzubauen und dann passiert, wie es passieren muss. Es gibt einen Anschlag, es gibt ein großes Turbabu und es gibt eine Verschwörung, es gibt natürlich wieder einen Fadenzieher im Hintergrund, wer das auch immer ist, irgendjemand. Und jetzt muss herausgefunden werden, was geht hier vor. Und alles steht kurz vor dem Dritten Weltkrieg, weil es geht auch um diese Celestial-Figur, die bei den letzten großen...
Eternals.
Wie hieß der?
Eternals-Film
aufgetaucht ist. Ja, das ist jetzt auch... da relevant. Genau. Und ja, weil das ja eine neue Insel ist sozusagen im Meer, die auch ein gewisses Element, was sehr, sehr wichtig ist in Zukunft, wichtig ist für die ganze Welt. Und ja, und das da beanspruchen viele Länder jetzt ihren, ja, ihren Anspruch drauf. Genau, und das geht darum jetzt, und jemand versucht im Hintergrund, die Länder gegeneinander aufzuhetzen. Ja, das ist erstmal das Thema, und Sam Wilson muss das jetzt rausfinden, was da los ist. So,
genau.
Das ist erstmal die grobe Rahmenhandlung.
Genau, im Grunde versucht so. Der Film also wieder ein Politthriller zu sein, ähnlich schon wie es der zweite war mit Verschwörung und sowas, irgendwo im Stile von einem Manchurian Candidate oder sonstigem. Und ich finde, das war für mich ein großes, oder fand ich sehr irritierend. Im Trailer fand ich es zum Teil cool, aber es hat eben seine Probleme mit den digitalen Effekten, und das ist der Filter, der drüber liegt, weil sie versuchen auch, haben so einen Filmkornfilter drüber gelegt, der aber meiner Meinung nach relativ schlecht funktioniert hat. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ich habe den als nicht, der ist für mich sehr rausgestochen als, das ist ein Filter und nicht, wir haben mit echten Kameras gedreht. Und deswegen hat das Film
kommen. Ja, das ist ja, das Flavor, das war für mich so nebensächlich, dass das mich nicht so gestört hat.
Da hat nämlich sogar meine Frau gesagt danach, der Film sah irgendwie hässlich aus, weil das irgendwie komisch grisselig war. Und ich war so, ja, die haben versucht, Filmkorn zu imitieren, aber der Filter war halt leider schlecht. Und ja, und dann, man hat vielleicht gerade gemerkt, an dem, was Robert erzählt hat, man spürt dem Film vielleicht auch an, dass er gefühlt viermal reshootet wurde und irgendwie, glaube ich, am Ende 5 Menschen am Drehbuch geschrieben haben oder sowas. Weil halt irgendwie, und im Film merkt man das auch sehr stark zum Teil, dass halt eben, hier ist ein Abschnitt, der wurde irgendwie, der wirkt in sich irgendwie halbwegs schlüssig und irgendwie okay, aber der passt halt nicht so ganz zum nächsten Abschnitt, und dann ist wieder einer danach und der ist wieder irgendwie anders, und ja, genau das. Und dann kommen wir noch zu dem Punkt, dass Szenen aus den letzten 10 Minuten ungefähr des Films im Trailer drin sind und man irgendwie die ganze Zeit schon weiß, was passieren wird. Aber der Film die ganze Zeit so tut, als wäre das halt, oder versucht das als Spannung aufzubauen. Und ich finde, das solltest du nicht tun, wenn du diese Szene im Trailer benutzt.
Ja, das ist erstmal auch was ganz, ganz Furchtbares gewesen. Also ich habe erstmal von den Reshoots in allen Sachen, ich informiere mich über Filme nie vorher. Ne? Ich weiß ja gar nichts. Ich weiß von keinen Reshoots gar nichts. Ich versuche mich da immer komplett fernzuhalten. Aber ich habe gemerkt, dass der Film ein bisschen unausgeglichen ist. Und dass der, erstmal war ich ein bisschen enttäuscht, dass der Film so eine Art, ja, es geht jetzt um den Dritten Weltkrieg zu verhindern oder so, aber der fühlt sich trotzdem so kleinteilig an, nicht so groß, thematisch groß, wie damals auch Winter Soldier, und hat sich doch größer angefühlt. Ich meine, da hat man auch die richtigen Regisseure dazu gehabt. Ja, und der fühlt sich so kleinteilig an, so eine Tippeltappe. Und ja, und das Ding ist eben gerade, genau, dass fast alles Interessante, worum es geht, oder was wichtig ist, im Trailer verballert ist, dass es eigentlich dieser, auf den großen Twist nach am Ende, dass es eben komplett, dass man es komplett weiß, und das ist einfach absolut, ja, wer das Marketing betrieben hat, den sollte man ja mal
rauswerfen.
Ja, rauswerfen, also das ist echt beknackt. So viel, weil du kannst einfach sagen, dass die Handlung des Films, kann man komplett erzählen, und dann sagen wir, jetzt geht man ins Kino und guckt sich das nur noch an. Also ich finde, das war noch nie so schlecht gemacht, also in letzter Zeit wie hier. Also das ist ja wirklich, es gibt so gute Beispiele, aber das war wirklich, ich weiß nicht. Und ich habe letztens erst wieder ein Video gesehen, dass eigentlich, auch wenn ein Film gespoilert ist oder wenn man Sachen weiß, dass der Film ja trotzdem unterhalten und gut sein kann. Aber kann er. Es ist ja eine Sache, dass wirklich eine ganze Zeit eine Geheimniskrämerei daraus gemacht wird, um eine Sache, die man, wenn man den Trailer gesehen hat, und alle Leute, die, sag ich mal, das sehen wollen, haben das gesehen.
Und der lief und ja auch viel im Kino, der Trailer einfach. Also diese ganzen, und ja, ich meine, beziehungsweise, es gibt Filmposter, wo du Sachen drauf siehst, die halt wirklich erst in den letzten 15 Minuten vom Film kommen, wo ich mir auch so frage, wer hat das Poster designt, wenn du halt versuchst, diesen Reveal von einem gewissen Charakter halt eben am Ende zu machen und darauf hinzudeuten und darauf hinten die ganze Zeit im Film, aber das dann teilweise als Charakter aufs Poster draufpackst und in den Trailer rein. Wenn ich da an Filme denke, die wir letztes Jahr oder auch dieses Jahr hatten mit Companion, der auch einen gewissen Twist hat, der im Trailer verraten wird, aber der löst das halt in den ersten 20 Minuten auf. Oder Abigail, wo die komplette Prämisse des Films um diesen kleinen Reveal aufgebaut ist, wo der Film auch fast schon zu lange braucht, aber da sind es immerhin nur 30 Minuten von anderthalb Stunden oder 100 Minuten. Ja. So. Mhm. Und hier hast du halt einen knapp 2-stündigen Film, und du hast im Trailer Sachen drin, die halt wirklich in den letzten 15 Minuten sind. So, und das ist halt nicht so cool. Was ich schade fand, ist, dass hier eine Figur, die in da würde ich zurückgehen an Anfang vom Film und diesen Falcon und The Winter Soldier Verbindung, diese Serie, weil ich finde, die ist schon relativ relevant. Sie fassen es zwar zusammen, so ein bisschen, was passiert ist, aber ich finde die schon recht relevant hierfür, wegen der Figur von Isaiah Bradley, dem vergessenen Captain America, wie er genannt wird, der nämlich ein schwarzer Soldat ist, der im Koreakrieg das Supersoldatenserum bekommen hat, ganz viele Mission für die USA gemacht hat, dann eingeknastet wurde und als Experimentierkaninchen benutzt wurde. Und das ist, finde ich, so eine Story, wo ich so denke, die gibt so viel her. Gerade was aktuelles politisches Klima oder sonstiges angeht. Einfach diese Story vom schwarzen Veteran, der von der Regierung fallen gelassen wurde und alles. Da ist so viel drin und da wird so wenig draus gemacht.
Aber da war generell viel drin. Die ganzen politischen Spannungen und worum es hier geht, um so Macht, die wollen alle auf diese Insel Zugriff haben, also neues Land. Oder also es ist ja wirklich hier viel thematisch drin, ne, was wirklich gerade jetzt auch aktuell ist, wo wir wirklich sehr gut diesen Politthriller machen hätte können. Gerade da ja Harrison Ford mit Stunde der Patrioten und das Kartell und diesen Sachen.
Und Air Force One.
Die Filme. Ja,
das ist ja auch im Film drin, basically. Filme,
wo er mit dabei ist, die so genau hätten sein können. Und ich muss natürlich sagen, als Fan von Harrison Ford fand ihn absolut super in dem Film schon mal. Also ich fand ihn wirklich super besetzt und ich war wirklich mit bei seiner Figur. Also das war wirklich cool, das hat mir Freude gemacht.
Ich würde auch behaupten, er hatte fast mehr Lust zu schauspielen als in manchem Star Wars Film oder sowas, so wie er sich gegeben hat. Auch wenn ich zwischendurch dachte, er ist halt schon, man merkt ihm halt schon echt an, wie alt er ist. Also diese über 80 Jahre, die kann er halt nicht so gut verstecken, finde ich, auch hier nicht. Aber ich fand ihn
nicht verstecken,
Präsident. Ja. Aber ja, er war auf jeden Fall eine Bereicherung. Mir tut es tatsächlich am meisten leid für Anthony Mackie, weil er hier einen Solofilm bekommt, der halt leider nicht so cool ist irgendwie.
Ja.
Weil der gibt sich auch Mühe und hat auch Bock. So.
Was noch interessant war, eben vielleicht die Leute, die den jetzt nicht gesehen haben, den Film, und jetzt doch noch reingehen wollen, ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man sich den zweiten Hulk-Film, also den Film mit Edward Norton,
Incredible Hulk,
wenn man sich den anguckt, weil sich hier tatsächlich Figuren auftauchen, so aus diesen und diese, tatsächlich diese Hulk-Filme, dieser wieder relevant wird, weil sogar, ich wusste sogar nicht mal mehr, dass hier eine Person, sogar derselbe Schauspieler, hier wieder mitspielt, wie damals, weil, ja, so lange her, als ich den gesehen habe. Und ja, er wird eben zum MCU dazugerechnet, der Film mit Edward Norton, obwohl er so ein bisschen so noch neben der Spur lief. Aber ja, und es gibt ja noch eben so kleine Sachen, ja, also die Harrison Ford seine Figur, also Thaddeus Ross betreffen. Und das finde ich immer ganz nett, wenn die tatsächlich schon vorhandene Sachen oder Figuren zurückgreifen. Das hat ja Marvel immer ganz gut hinbekommen. Aber ja, der Film war ein bisschen ungelenkt, leider. Ne? Also mir hat das Finale, der Kampf am Ende, das war nicht schlecht, das war okay.
Aber
das hätte mal alles ein bisschen, das hat sich alles unrund angefühlt, so ein bisschen. So, obwohl ich wollte ja wirklich so richtig dabei sein, aber sorry. Der fühlt sich nicht so rund an wie halt, ja, so komplett runde, schöne Produktionen, die von vorne bis hin durchgeplant haben.
Und würdest du auch sagen, dass gerade das Ende und auch die Sachen, ich sag mal, über Meer, wenn da rumgeflogen wird oder sowas, dass es teilweise auch einfach nicht so gut aussah wieder? Also ich finde, es gibt am Ende so einen Shot von oben, den hat man auch, glaube ich, zum Teil im Trailer schon diese Szenerie gesehen mit diesen Kirschblüten. Das sieht leider richtig hässlich digital aus und ich finde gerade dieser Filter, der es analog aussehen lassen soll, der hilft auch nicht. Ich habe immer das Gefühl, der stellt dann, du siehst durch diesen schlechten Filter noch mehr das Digitale. Auch, da gibt es auch also ein paar Szenen über dem Wasser, wo rumgeflogen wird und sowas, wo ich auch so dachte, das sah leider nicht so schön aus.
Ich bin mal gespannt, weil mein Screening, also UCI im Saal 6, bin ich der Meinung, das war generell leicht unscharf. Ich wusste jetzt nicht, ob so ein Projektor liegt oder ob einfach lag ein Projektor, weil
die anderen.
Das war irgendwie komisch.
Ich bin mir unsicher.
So eine komische Unschärfe.
Ich würde aber tendenziell zustimmen. Es gibt ganz am Anfang gibt's auch so einen Shot, wo man so eine Kirche von außen sieht, wo ich auch das Gefühl habe, dass da nichts scharf ist. Da gab es ein, zwei Bilder, die einfach komplett unscharf waren. Deswegen würde ich mal in Frage stellen, ob es am Projektor lag, sondern vielleicht sogar eher am Film. Was es jetzt, finde ich, nicht unbedingt besser macht. Nee. Wir können auch noch sagen, dass ich habe das mit dem Reshoots habe ich jetzt. ich habe das irgendwann mal gehört, aber ich habe das vergessen gehabt, als ich den Film geguckt habe. Ich habe gestern noch mal ein bisschen rumgelesen. Diese komplette Figur, die von Giancarlo Esposito zum Beispiel, die drin ist, der wurde komplett im Nachhinein hinzugefügt. Und
Krass.
Ich finde, gerade wenn du das einmal gehört hast, dann merkst du das auch. Wenn du denk mal drüber nach, Robert, du könntest jede Szene mit dem rausnehmen und der Rest würde potenziell trotzdem noch funktionieren. Das ist halt wirklich eine von diesen Sachen, die halt wahrscheinlich durch diese fünf Leute am Drehbuch irgendwie am Ende verschuldet ist oder so. Und mir tut das halt wirklich leid für Anthony Mackie, weil ich hätte ihm echt gewünscht, dass er einen richtig coolen Captain America Film bekommt, weil ich find's cool, dass sie den zum Cap gemacht haben und hatte da Bock drauf und ich finde auch seinen Anzug irgendwie cool und auch er hat so einen neuen Freund gefunden, der auch schon in Falcon Winter Soldier dabei war, dass da die Dynamik funktioniert. Ist dann leider ansonsten halt ein bisschen enttäuschend.
Das war alles in Ordnung. Die Inszenierung ist nur das Problem.
Ja.
Und leider der Regisseur, der hat ja Cloverfield-Paradox gemacht, sehe ich gerade, der auch nicht so gut war. Aber ich weiß jetzt nicht, aber die haben wieder einen Regisseur genommen, der scheinbar auch nicht so groß scheinbar sein Final Cut, ne? Also wenn Nachtlicht kam und so weiter, da haben sie dann auch übelst reingedreht. Am Ende ist es auch nicht sein Film, den er da zeigen konnte und das eigentlich scheiße. Aber alle Filme von Marvel, die die Leute komplett durchziehen konnten, sagen wir mal James Gunn, ne? Der hat gesagt, mach das so, wie ich will. Hm. Und das sind auch gute Filme. Aber hier hat einer was gemacht, dann wurde einer reingeredet, dann haben wir so was nachgedreht. Ja, und dann kommt eben das raus, was wir jetzt haben.
Ja, also ich finde, man merkt so Ansätze von dem Regisseur, weil wenn ich so lese, was der Background von dem Regisseur ist, habe ich schon das Gefühl, dass der versucht da ein bisschen, also die politischen Themen kommen, glaube ich, auch viel von ihm, ist so mein Eindruck, aber es ist halt, es ist leider diese Inszenierung einfach nicht so gelungen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, kann es sein, dass manche Leute andere Synchronstimmen hatten oder irgendwie, ich habe das Gefühl, dass die Qualität der Synchros in letzter Zeit auch abgenommen hat, weil ich weiß, dass ich andere MCU-Filme auch auf Deutsch im Kino damals gesehen habe, vor 10 Jahren oder sowas. Und dass sich das irgendwie runder angefühlt hat, als das jetzt zum Beispiel.
Ja, das kann ich nicht dazu sagen. Es klang für mich wie so ein normales Synchro.
Mein Frau und ich sind raus und wir waren beide so, vielleicht nochmal auf Englisch gucken, vielleicht macht es das ein bisschen besser, weil halt manche Figuren gefühlt eine andere Synchro hatten und das alles irgendwie nicht so cool klang, wie wir es in Erinnerung haben von früher. Aber vielleicht ist das auch Verklärung und Erinnerung.
Ja, das ist mir klar, hat sich die Synchron Sache geändert, aber naja. Also ich muss auf jeden Fall ist es auf jeden Fall nicht so schlecht wie die ganzen Sony Marvel-Filme.
Da sind wir weit weg.
Aber trotzdem, da ist er noch weit drüber. Er unterhält natürlich auch. Und ich finde das Design des Antagonisten, der hier tatsächlich nicht im Trailer enthüllt wird und so weiter.
Der ist cool.
Aber ich weiß nicht, hätten sie nicht ein bisschen cooler designen können? Ich habe mal geguckt, wie er im Comics aussah und so, da sah er ein bisschen anders aus, aber.
Das habe ich jetzt nicht geguckt. Ja, naja. Ja.
Aber okay.
Und ich finde auch, der geht halt, also der ist 119 Minuten lang, das heißt, der ist auch nicht irgendwie, ich hatte nicht das Gefühl, dass der unnötig krass aufgeblasen ist oder sowas. Der hat eine gute Länge, der geht schon irgendwie gut durch, aber fühlt sich dann doch. Also für mich war es auf dem Sinne eine Enttäuschung, weil ich einfach auf mehr gehofft oder vielleicht auch mehr erwartet habe. Aber ja, es ist immer noch weit weg von irgendwie so einem Kraven the Hunter oder einer Madame Web oder sowas, wo man sich halt regelmäßig im Kinosaal fragt, warum sitze ich hier und warum gucke ich das? Genau, ich habe noch Musik auch übrigens ausgesucht aus dem Film, weil im Abspann läuft natürlich auch, wenn es um Politik geht und um schwarze Menschen in Amerika, dann ist natürlich Kendrick Lamar nicht weit und deswegen ist von dem auch I im Abspann. Und das habe ich als Musiksong noch mitgebracht. Wünsche euch viel Spaß damit und ich bedanke mich bei Robert. Schön, dass du da warst. Wir haben uns gefreut. Bis demnächst.
Musik ab.
Las Vegas, eine Stadt gebaut auf Sand, zerstörten Träumen und $5-Hummern. Eine Stadt, die jedem ein Happy End bietet, der ein bisschen was extra drauflegt. Eine Stadt, die Austragung eines Sportereignisses ist, das die Fußball-Weltmeisterschaft, die Tour de France und den Zweiten Weltkrieg in den Schatten stellt.
Genau, hier wird der Zweite Weltkrieg in den Schatten gestellt oder so. Wir sind wieder hier. Wir haben wieder noch mehr Filmstarts mitgebracht. Wir sind hier nämlich, Moment. Ich habe ja schon alles vorbereitet eigentlich.
Filmstarts der Woche.
Genau. Bei Filmriss. Und zwar hat Lisa Marie noch einen Film geguckt.
Genau. Und zwar habe ich gesehen The Village Next to Paradise. Ein wundervoller Film. Ich bin auf jeden Fall großer Fan. Und zwar hatte der Premiere in Cannes letztes Jahr im Mai. Und es ist der erste Langfilm von Regisseur Mo Harawe. Und er hat auch die Story geschrieben, beziehungsweise das Drehbuch. Und in dem Film geht es um eine Patchwork-Familie, würde ich jetzt mal so sagen. Nämlich um Mama Grad, heißt der, glaube ich. Ich bin, verzeiht mir mit den afrikanischen Namen, die Aussprache verhaue ich bestimmt. Also es geht um Vater Mama Grad und seinen Sohn Sigal und dann noch die Tante, also die Schwester vom Vater Aravelo. Und die drei leben zusammen im Dorf Paradise in Somalia. Und der Film versucht und ist darin sehr erfolgreich, das Leben von den dreien sehr realistisch darzustellen. Und der Film ist aber trotzdem sehr cinematisch und einfach eine sehr künstlerischer Versuch, das Leben in Somalia und ja die Härte des Lebens in Somalia darzustellen. Und es geht, wie gesagt, um eine kleine Familie, die ja mit dem täglichen, ja, den täglichen Problemen in Ostafrika zu kämpfen hat. Also Drohnen der USA, die immer wieder Menschen töten oder verletzen. Und die Hauptfigur, Mama Grad, arbeitet als Totengräber unter anderem. Also er macht verschiedene kleine Jobs, ist halt durch seinen Bildungsstand im Grunde nicht in der Lage, was anderes zu machen außer körperliche Arbeit. Und sein Job als Totengräber ist aber jetzt bedroht von einer Firma, die das nicht wie er mit Spitzhacke und Schaufel macht, sondern mit Bagger. Und jetzt geht es sozusagen darum, zum einen, der Tod ist omnipräsent dort und er kriegt aber immer weniger Aufträge, muss auch noch andere Jobs machen, die mehr oder weniger illegal sind und muss nebenbei auch noch es irgendwie schaffen, seinen Sohn zu erziehen. Und bei Sigal, also bei seinem kleinen Sohn, da geht es ganz zentral um dessen Bildung, weil die Schule im Dorf geschlossen wird wegen fehlender Spenden und Sigal aber eigentlich ein sehr vielversprechender Schüler war und jetzt ist sozusagen der Plan, ihn auf ein Internat zu stecken. Und das würde aber dieses Familiengefüge, vor allem Vater und Sohn, auseinanderreißen. Und der Film ist extrem nah bei den Charakteren, also auch bei dem kleinen Sigal. Ich weiß nicht genau, wie alt er ist. Ich hätte ihn jetzt so auf 8, 9, 10 sowas geschätzt.
Ich habe leider kein Bild hier oder sowas, sonst hätte ich gesagt, ich kann mitschätzen, wie das Kind ist.
Ja, also schon noch recht klein. Und also der Film hat einfach so viele unfassbar starke Bilder, die aber so gar nicht inszeniert wirken. Also einfach wie der Kleine dann halt neben dem ausgehobenen Grab wartet, bis die Erwachsenen fertig sind mit der Beerdigung und halt irgendwie für ihn ist das ganz normal und die Lebensrealität, wie es ist in Somalia zu versuchen, ein Business aufzumachen, das erfahren wir durch die Tante, durch Aravelo, die im Grunde nach ihrer Scheidung jetzt versucht, Neuanfang zu starten und als Schneiderin ein Geschäft aufmachen möchte und sich dann mit dem Problem konfrontiert sieht, dass eine unverheiratete Frau keinen Kredit bekommt in Somalia.
Juhu.
Genau. Also es sind sehr, sagen wir mal so, wahrscheinlich normale Probleme für das Leben in Somalia, die für uns als Westeuropäer aber wahrscheinlich sehr ungewöhnlich sind. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass man dem Film total anmerkt, dass die Crew aus Somalia kam, dass der Cast aus Somalia kam, dass Mo Harawe, also der Regisseur und Autor, dort her stammt und auch einfach eine sehr gute Bilder und Szenen gefunden hat, um diese Geschichte zu erzählen. Und ich hatte trotz des Dramas und trotz der Schicksalsschläge, die die drei erleben, eine gute Zeit mit diesem Film. Also weil der einfach wirklich eigene wie sagt man, also im Grunde sehr besondere Probleme darstellt und es, also eine schöne, man geht auf eine sehr spannende Reise mit den Charakteren und man lernt unheimlich viel. Also ich hatte danach so einen kleinen Somalia-Deep Dive im Internet, weil ich wirklich über den afrikanischen Kontinent zu wenig weiß. Und
ja, ich würde mich jetzt auch einfach outen und sagen, das Einzige, was ich über Somalia mitbekommen habe, sind oftmals irgendwelche Piraten, wenn es um sowas geht. Und das ist eins von den, also
es liegt ja direkt an der Küste.
Genau, und dass es irgendwie eins der ärmsten Länder gefühlt ist, was es halt gibt.
Genau.
So, das alles, was ich weiß.
Genau, also das sind auf jeden Fall, also das schwingt mit. Also es gibt jetzt keine Geschichtsstunde in diesem Film, aber was zum Beispiel immer wieder aufkommt, ist die Clan-Struktur, also dass die Menschen sich sozusagen wie in Clans nochmal organisiert sind. Also das ersetzt so, glaube ich, die Familienbande, weil einfach viele Menschen Familienmitglieder verloren haben durch den Krieg und dann sozusagen diese Clan-Struktur, die über Jahrhunderte sich sozusagen etabliert hat, einfach immer noch so eine selbstgewachsene Gesellschaft ist irgendwie, die aber clasht halt natürlich mit den Weltmächten, die eigentlich gerne Somalia nach ihrem Bild umgestalten wollen. Und das fand ich total interessant, also dieses ganze Thema von Familie, die man findet und in die man nicht hereingeboren wird. Und dass da aber trotzdem sehr viel Liebe und Hilfe und Zuneigung passieren kann und dass die auch unabdingbar ist, wenn man an so einem Ort in der Welt lebt. Mhm. Genau.
Sind das, sind die Leute, die spielen, eigentlich, sind das professionelle Schauspieler oder sind das potenziell Leute, die irgendwie halt von dort weggecastet wurden und dann also mehr so Laiendarsteller?
Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es sind auf jeden Fall sehr viele, es sind alle aus Somalia. Ziemlich sicher sind da Laiendarsteller dabei oder Menschen, die halt noch nie vorher vor der Kamera standen. Mhm. Ich glaube, beim Hauptdarsteller Ahmed Ali Farah, der kam mir bekannt vor, den habe ich, glaube ich, schon mal in irgendwas gesehen. Der kleine Junge, der ist auf jeden Fall von dort gecastet, genauso wie die Tante. Und das hilft auch total. Also der Film ist unheimlich immersiv, auch einfach dadurch, dass man, wenn man bei den dreien zu Hause ist, dann hat man wirklich das Gefühl, man ist nicht in einem, man schaut sich kein Set an und es ist aber auch kein Dokumentarfilm, sondern man ist einfach in deren Welt, in Teil deren Leben. Und die Kamera ist sowieso unheimlich gut in diesem Film und ich hatte mir ein Interview mit dem Regisseur angehört. Und fand es ganz faszinierend, dass er meinte, ja, wir wussten oft gar nicht, wo wir was drehen. Wir haben dann einfach morgens geguckt und dann haben wir entschieden, ja, wir haben jetzt so lange Licht, dann machen wir das hier. Und wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Also da haben einfach Leute mit sehr viel Expertise an diesem Film gearbeitet. Und der kann visuell, inhaltlich und sowieso filmtechnisch absolut mithalten mit hochbudgetierten Filmen. Ich finde, man merkt ihm sogar halt an, dass da einfach sehr viel Liebe und halt einfach sehr viel auch der Wunsch, eine realistische Darstellung vom Leben in Somalia rüberzubringen, reingeflossen ist. Genau. Und
der wurde von Frankreich mitfinanziert oder sowas?
Genau,
wenn ich das hier richtig
sehe. Glaube Frankreich, Österreich.
Ich habe kurz gelesen, Moharabe lebt in Wien seit 2009 oder so. Und ich habe nämlich nur gerade gesehen, einer der Producer hat nämlich auch Titan mitproduziert zum Beispiel. Also es scheint da irgendwie.
Genau, es ist auf jeden Fall eine Co-Produktion von 4 Produktionsfirmen. Und Österreich, Frankreich, Somalia sind die Produktionsländer. Also der Film spielt komplett in Somalia, aber da war auf jeden Fall finanzielle Unterstützung.
Man muss ja trotzdem Leute bezahlen.
Ja, genau. Was habe ich hier noch geschrieben? Also schaut euch den unbedingt an. Ich war am Anfang auch so ein bisschen so, oh Gott, der wird mich bestimmt total traurig machen und ist das jetzt das Richtige? Aber Nee, es ist, also er macht einen traurig, aber er macht einen auch hoffnungsvoll für, dafür, dass Menschen überall auf der Welt sich gegenseitig unterstützen, wenn es schlimm kommt. Und dass das auch irgendwie immer alles ist, was wir haben im Endeffekt. Genau, also schaut euch The Village Next to Paradise an.
Klingt auch ansonsten halt nach einem Film, der jetzt wahrscheinlich nicht so im regulären Programm irgendwo läuft, sondern wahrscheinlich irgendwo auch Einzelvorführungen halt dann bekommt.
Absolut, ich glaube,
wenn
der ist auch...
gucke, wie also der ist auch 133 Minuten und dann auch noch relativ speziell einfach. Das ist dann manchmal ein bisschen schade, aber sowas wird dann meistens nur in Einzelvorstellungen gezeigt, ja.
Auf jeden Fall. Er hat aber auf jeden Fall überhaupt keine Längen. Also das ist kein langatmiges Arthouse-Kino. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Film aus Somalia, von Menschen aus Somalia gemacht.
Genau. Also guckt euch das an, bisschen Horizont erweitern oder sowas. Macht das auch manchmal mit Absicht, einfach irgendwelche Sachen aus Ländern zu gucken, wo ich noch nie was geguckt habe. Keine Ahnung, was es ist. Einfach nur, um mal was anderes abseits zu gucken von unserem Kino, was wir irgendwie hier haben aus Hollywood oder sowas oder eben aus Europa. Da tut das manchmal auch ganz gut.
Auch um sich zu erinnern, wie gut es uns geht, dann doch.
Das wird ne? So ein Film vermutlich auch machen.
Ja. Die amerikanischen Drohnen haben es zum Glück noch nicht zu uns geschafft.
Warten wir noch das nächste Jahr ab.
Mal sehen, wann das passiert.
Je nachdem, wenn irgendwelche Orangen irgendwelches Grönland nicht kaufen dürfen oder sowas. Mhm. Juhu, gute Laune. Bevor wir zu den restlichen Kinostarts kommen, die wir nicht gesehen haben und euch dazu noch was erzählen, spiele ich nochmal Musik. Keine Ahnung, wie passend es ist. Ich habe aus dem Soundtrack von Jackie Brown Across the 110th Street rausgesucht. Ja, 110th Street ist, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, die Straße in New York, die Grenze zur Bronx ist mehr oder weniger. Wo wir dabei schwarze Menschen wären. Irgendwie, keine Ahnung. Genau. Da habt ihr jetzt das und ich wünsche euch viel Spaß damit.
Ich bin erfolgreich, ich bin einflussreich, ich bin gut aussehend, ich bin glücklich. Erfolgreich, einflussreich, gut aussehend, glücklich.
Das sind wir vielleicht auch.
Klingt nach uns.
Willkommen zurück. Wir sind immer noch bei Filmriss, eurem Kinomagazin hier bei Radio Blau, Radio Korax und ab und zu und Radio Fratz, so hieß es. Ha! Ich habe alle hingekriegt, wo wir irgendwie laufen. Wir sind noch bei den
Filmstarts der Woche.
Genau, denn wir haben noch ein paar Filme nicht gesehen, leider, weil wir auch nur zu zweit irgendwie hier sind.
Ja, sorry.
Und wir auch nicht alles geschafft haben. Und zwar einerseits, den hattest du, ich überlasse dir den Vortritt, weil du hast ihn vorhin bei den Veranstaltungstipps
genau,
schon vorgelesen.
Genau, ich werde ihn auf jeden Fall auch nochmal schauen. Und zwar Poison ist ein Film über ein Ehepaar, das den gemeinsamen Sohn verliert und im Grunde, wie das Ganze auf deren Beziehung einwirkt. Es spielen Tim Roth und ich glaube Trine Dilholm und Charlotte Seeling. Und Tim Roth kennt man vielleicht, hat man schon mal gesehen.
Weil wir das vorhin vom Hulk-Film hatten, als Abomination aus dem Incredible Hulk zum Beispiel.
Ich hätte jetzt eher die älteren
Mir fallen Sachen. Nur solche Sachen tatsächlich ein, glaube ich.
Wo hat er denn mitgespielt?
Moment.
In irgendeiner Shakespeare-Verfilmung fand ich ihn richtig gut. Also Tim Roth kennt man. Oh, ja, stimmt.
Pulp Fiction vielleicht auch, Reservoir
Pulp
Dogs,
Fiction,
die ganzen.
Genau.
Da.
Hat auch viel Theater gemacht.
Das kann sein. Er hat in Twin Peaks mitgespielt, in Selma, in Hateful Eight, also drei Tarantino-Filme gemacht. Alleine deswegen kennt man ihn vermutlich schon.
Genau.
Ist bestimmt
ein guter Film. Berichten wir dann vielleicht nächste Woche.
Genau, vielleicht gibt es ja demnächst noch was zu sehen. Dann haben wir zur französischen Komödie, die wir diese Woche schon hatten, haben wir noch mit Willkommen in den Bergen, läuft im Cineplex. Eine italienische Komödie, wenn ich das richtig interpretiert habe, den Worten nach, die Un Mondo a Parte heißt, das würde ich mal behaupten, ist italienisch, behaupte ich jetzt einfach hier. Genau.
Ja, würde ich auch sagen.
Bevor nicht, dass wir irgendwie hier auf Kopf falle. Genau, da könnt ihr hingehen ins Cineplex, wenn ihr Bock habt. Dann haben wir noch einen Kinderfilm, der muss natürlich auch sein, weil ich glaube, Hundreds of Beavers als Kinderfilm zu bezeichnen, wäre vielleicht doch ein bisschen arg.
Besser nicht. Der ist ab 12.
Also ja, der ist ab 12, aber geht bitte nicht mit, also ihr könnt da theoretisch mit 6-Jährigen rein. Die werden garantiert auch irgendwo lachen, Aber ich glaube trotzdem, dass es nicht der Film für Sechsjährige ist.
Nee, ist vor allem zu lang.
Das sag mal irgendwelchen 120-minütigen Kinderfilm oder okay. sowas wie Spider-Verse, was 140 Minuten ging.
Ja gut, aber Spider-Verse können die mir auch 3 Stunden angucken. Also.
Genau, da gibt es nämlich Super Charlie. Ich habe nur die Poster gesehen, es geht um irgendein Baby in der Windel, was rumfliegen kann und Superkräfte hat. Er ist laut Poster der kleinste Superheld der Welt.
Animiert?
Er ist Animation, ja. Es sieht jetzt auch nicht so super hübsch aus, aber hey, es scheint ein Kinderfilm zu sein.
Wer Kinder hat,
wird reingehen oder so. Oder reingehen müssen. Der läuft in mehr oder weniger allen großen Kinos. Und als letzten Film, den wir nicht gesehen haben, haben wir noch Wunderschöner, die Fortsetzung von Wunderschön, dem eine Regiearbeit von Caroline Herfurth. Diesmal, so wie ich mitbekommen, geht es wohl noch mehr darum, wie das Patriarchat uns alle kaputt macht.
Also kann man nicht so oft sagen. Messages.
Ja, genau. Es ist ein Episodenfilm über Frauen und ihre Beziehungen und eben, was da alles los ist, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Genau. Könnte auch hingehen. Läuft auch in den großen Kinos. Das wären dann damit all unsere Kinostarts diese Woche. Und wie ihr vielleicht alle festgestellt habt, haben wir noch relativ viel Zeit auf der Uhr. Aber das ist gar kein Problem. Wir können Musik spielen, wir können reden. Ich würde auch tatsächlich jetzt nicht nochmal Musik spielen, sondern direkt weitergehen. Ja.
Zur...
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
Genau, da wechsle ich einmal kurz hier den... Achso, da muss ich den einen hier irgendwie... So, damit wir die richtige Musik drunter haben, liebe Leute. Da gibt es nämlich leicht andere Musik für die Filmriss-Sofa-Ecke. So, Lisa Marie blättert auch schon fleißig.
Ja, in meinen Notizen, weil der ist, den habe ich schon ein bisschen länger her.
Ja, das ist bei mir auch
schon. Aber Streaming wird ja nicht schlecht.
Streaming wird nicht schlecht. Wir wollen anfangen mit Back in Action, dem, ich wollte jetzt fast sagen, aktuellsten Netflix-Actionfilm, aber ich glaube es nicht mal. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm.
Schwer zu sagen.
Da kommt halt alle 5 Minuten einer raus.
Ja.
Und zwar Back ist auch hier Cameron Diaz.
Cameron Diaz, war sie weg?
Ja, 10 Jahre oder so, glaube ich, hat sie gemacht. Ah. Lass mich kurz luschern.
Was hat sie gemacht in der Zeit?
Die hat Kinder gekriegt und hat sich entspannt, glaube ich, einfach. Also
gut
ich,
für sie.
Ich dachte mir auch so, also, du nur kannst wieder zurückkommen, alles cool, aber ansonsten ist, glaube ich, relativ, ich glaube, die kann sich auch einfach ausruhen. Ich glaube, die hat genug Geld verdient auch.
Wahrscheinlich.
Wenn ich es richtig sehe, das letzte sehe ich hier Annie von 2014 tatsächlich.
Ach, verrückt.
Ja, und halt Sextape auch von 2014. Das waren die letzten Sachen. Und angekündigt ist noch Shrek 5. Da spricht sie auch mit. Der soll nächstes Jahr kommen. Genau, und dazwischen gab es jetzt Back in Action als Ehefrau und Mitspionin von Jamie Foxx.
Jamie Foxx, genau. Die beiden sind, wie schon gesagt, ein Pärchen. Und sie sind beide Agenten für eine fiktionale... Ich bin gerade... Nee, für CIA. Das ist nicht fiktional.
Ja.
Genau. Sie sind Agenten von der CIA und ohne jetzt zu viel über die Handlung verraten zu wollen, der Film beginnt im Grunde mit einer Rückblende, als die Beziehung der beiden noch ganz frisch war und sie im Grunde bei einem Job herausgefunden haben, dass Cameron Diaz, ich habe jetzt den Namen des Charakters leider vergessen, dass sie schwanger ist.
Emily. Er heißt Matt.
Genau, Emily
Jamie
und Matt.
Foxx als Matt klingt auch einfach.
Ja, naja. Weiß nicht, ob die Rolle für Jamie Foxx geschrieben war. nee, genau, aber sie finden sozusagen heraus, oh, sie ist schwanger, da müssen wir uns jetzt aus dem Agentenbusiness zurückziehen. Und das tun sie dann auch, nur sagen sie dann natürlich niemandem Bescheid, sondern verschwinden einfach mit dem USB-Stick, Key wird der, glaube ich, immer genannt.
Dem MacGuffin des Films.
Dem MacGuffin, genau. dem ganz wichtigen USB-Stick, dem alle hinterher sind. Und die beiden verstecken jetzt sozusagen sich und dieses Teil. Und dann gibt es einen Zeitsprung und wir sind im Grunde, ich glaube...
Im Jetzt oder
im
so.
Jetzt, also...
Ich fand es auch lustig, weil dieser Zeitsprung optisch jetzt nicht bei dir...
Nee.
Also, aber als dann so 15 Jahre später war ich so, hat sich sehr gut gehalten oder sollte sie so viel jünger sein? Weil, oder und er auch, also weil bei beiden dachte ich mir so, wenn du in die Gesichter guckst,
Ach, die
ihr
Frisuren.
Seht jetzt nicht aus wie irgendwie 30 oder sowas. Also tut mir leid, da wird schwierig, dass ihr dafür durchgeht. Dafür seid ihr beide leider zu alt.
Ja, es war ein Versuch. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt sozusagen 15 Jahre später jetzt in der Gegenwart. Und die beiden haben mittlerweile Kinder, 2 Stück. Hm. Und haben ein ganz normales Familienleben. Haben sich sozusagen komplett von ihrer Agententätigkeit zurückgezogen. Aber wie wir wissen, der Film heißt Back in Action. Sie müssen... Back in Action.
Natürlich. Die Grundprämisse ist ja, dass irgendwas ist und dann haben sie natürlich diesmal nicht nur sie als Schwangere muss aufpassen, dass dem Kind nichts passiert, sondern jetzt hat sie 2 Kinder, die nicht mehr nur klein sind oder sowas und denen darf natürlich auch nichts passieren.
Im Grunde ist es Mr. und Mrs. Smith mit Kindern.
Ja. Hab den, glaube ich, immer noch nie gesehen, so ungefähr. Keinen davon. Aber, nee, tut mir leid. Aber ich finde, es ist eine relativ klassische Geschichte einfach, ja.
Ja,
aber,
genau.
Und wir haben einfach aber coole Leute noch drumherum, weil wir haben irgendwie dann Glenn Close als Mutter von Charlize Theron, würde ich die ganze Zeit sagen. Cameron Diaz, Gott im Himmel. Die ist großartig. Die hat auch einen Freund, was du gesagt hast, was dein Lieblingscharakter ist. Oder?
Dimitrio?
Dimitrio, ja.
Jamie Dimitrio ist mein Lieblingscharakter. Der ist im Grunde der Q, also der eigentlich sich mit den Computern auskennen müsste, tut es aber nicht, ist fantastisch.
Und der ist gleichzeitig der Lover von Glenn Close.
Genau.
Und ist aber jünger als Cameron Diaz. Und soll dann und sagt dann irgendwie, dass er ihr Vater wird und der Opa von den Kindern oder sowas und könnte gefühlt der ältere Bruder sein.
Er hat wirklich die besten Szenen. Und Cameron Diaz wird sozusagen auch als eigentlich britische Person verkauft, was ich auch sehr lustig fand.
Ich glaube, das war mir einfach alles egal tatsächlich.
Ja, genau, also bei Glenn Close sozusagen dann die britische Mutter ist und der Großteil des Films dann auch in England spielt. Deswegen haben wir auch ganz toll Andrew Scott mit dabei.
Als
Ex-Lover von Cameron Diaz.
Und MI6 oder MI5-Agent, ich weiß gerade.
Eins von beiden.
Irgendwas halt.
Genau. Und ja, es ist vom Vibe her, würde ich sagen, es ist ein Familienfilm mit Schusswaffen. Also es fließt jetzt nicht besonders viel Blut. Es ist alles relativ easy so für die beiden. Also am besten fand ich diesen... kleiner Spoiler, Flugzeugabsturz.
Meinst du den ganz am Anfang?
Ja, wo sie keine Verletzung, nichts davon getragen haben und sie sind einfach mit dem Flugzeug abgestürzt. Also das war toll.
In meinem Kopf spielt das alles in derselben Welt wie Pierce Brosnan, James Bond oder sowas, weil der ist auch immer unverletzlich gewesen und sowas. Wen ich noch erwähnen wollte, ist Kyle Chandler, der den anderen CIA-Menschen spielt und der halt einfach, der Typ hat einfach die uramerikanischste Fresse immer. Wenn du den siehst, denkst du einfach, der spielt immer irgendwie so ein Arschloch oder so. Oder der hat einfach so ein Amerika-Gesicht irgendwie.
Mhm. Ist ja auch der Bösewicht dann im Grunde von, oder?
Spoiler.
Oh.
Aber das ist auch alles nicht so schlimm. Also, ich habe auch mitbekommen, viele Leute haben den Film irgendwie zerrissen oder sowas. Ich meine, so, natürlich ist das jetzt nicht der hohe Wurf, aber ich finde, das ist trotzdem solide Unterhaltung, ich habe mich jetzt nicht geärgert, dass ich den geguckt habe einfach oder sowas. Und ich habe auch nicht, also ich habe in letzter Zeit Filme geguckt, wo ich mir zwischendurch die Arme aufschneiden wollte, gefühlt. Und wo ich danach wirklich traurig um meine Zeit war und die irgendwie wieder haben wollte. Und davon war ich immer noch weit entfernt, tatsächlich. Also wirklich, doch, ja, relativ weit.
Also für mich haben es wirklich die SchauspielerInnen rausgeholt, leider nicht die Hauptdarsteller, also sorry, aber Cameron Diaz und Jamie Foxx haben mich in diesen Rollen irgendwie nicht so überzeugt und ich glaube, das liegt aber daran, dass die Figuren einfach wirklich ein bisschen zu glatt und zu unverwundbar und zu...
Daran habe ich mich zum Beispiel gar nicht gestört. Ich fand aber, die haben eine relativ coole Chemie. Also ich hatte das Gefühl, die haben eine relativ coole Chemie miteinander gehabt. Also ich fand das, die haben halt gut zusammen funktioniert einfach. Also Cameron Diaz und Jamie Foxx als Ehepaar mit diesen Kindern und sowas, das fand ich tatsächlich einfach schon unterhaltsam. Einfach auch am Anfang, wenn es dann irgendwie um diese klassischen Jugendlichen oder Teenager-Probleme dann ging mit der Tochter oder sowas. Das fand ich schon lustig irgendwie auf eine Art und Weise. Ich meine, ja, das ist jetzt halt auch nicht irgendwie sonst wie toll oder sowas, aber das war zumindest solide genug, dass ich gedacht habe, ich würde auch im Fernsehen, wenn es im Linearen läuft, nicht abschalten wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, das ist auch einfach so ein Film, der wird gut im Fernsehen laufen. Den kann man mal gut so 20.15 Uhr wegsenden. Und was ich noch sagen würde, also von der Spannung her hatte ich ein bisschen Probleme reinzukommen am Anfang, aber die letzte halbe Stunde ist wirklich hilarious und spannend und dann bereut man es auch nicht wirklich so, ihn gesehen zu haben. Also am Anfang dachte ich so ein bisschen, oh je, worauf habe ich mich jetzt hier eingelassen? Aber vielleicht ich weiß nicht, ob das zu viel gesagt ist, aber ich glaube, da kommt noch ein zweiter Teil.
Ich bin, ja,
das, 100%.
Wenn das genug Leute angeklickt haben, dann passt das schon.
Ist ja auch eine Netflix-Eigenproduktion, ne?
Genau, ist eine Netflix-Eigenproduktion.
Da kommt noch ein zweiter Teil, 100 pro.
Ich würde das auch als Aufhänger nehmen, das habe ich nämlich auch im Zuge des Films gelesen und das hat mich so ein bisschen auch, hat mich dann nochmal drüber nachdenken lassen. Man darf halt nicht vergessen, warum Netflix vielleicht auch so viel dann teilweise raushaut und immer wieder so Durchschnittsware auch bringt, ist ja, Netflix lebt vom Streaming. Netflix ist kein Apple Plus, was halt irgendwie ein Beiprojekt ist. Netflix ist kein Amazon Prime, was halt auch ein Beiprojekt ist, so. Oder, also Netflix ist einer dieser Streamer, die wirklich nur vom Streaming leben. Das heißt, die müssen gucken, dass sie genügend auf ihre Plattform kriegen. Die müssen gucken, dass sie genügend Durchschnittsware haben, was die Leute eben einfach so angucken können, damit sie irgendwie finanziert bleiben. So, weil auch sowas wie Disney Plus oder sowas. Disney finanziert sich ja nicht durch Disney Plus. Deswegen,
ich glaube, die verlieren halt, da eher Geld.
Die machen da ein Minusgeschäft, aber das ist denen halt nicht so wichtig. So auch Apple TV Plus oder sowas, was Apple an geile Sachen ja anscheinend macht. Ich habe nicht so viel davon gesehen. Ich muss das unbedingt mal gucken. Der andere Film, The Gorge, den will ich mir so angucken, der soll auch nicht so geil sein, aber die können halt, die haben halt Kapazität, sehr viel Geld in Sachen reinzupumpen, weil das ein Nebenprojekt ist, auch bei Amazon eben. Das Streaming von Amazon ist ja nicht deren Hauptgeschäftszweig. Und ich finde, man sollte, das hatte ich mich auch gelesen und da würde ich halt zustimmen, man sollte nicht vergessen, dass Netflix Hauptgeschäft eben Streaming ist. So. Und natürlich kann man sich dann beschweren, dass da alles nur so Mittelware ist oder so.
Sie versuchen eine große Zielgruppe anzusprechen. Also
sie müssen halt die breite Bevölkerung ansprechen.
Genau, und das machen sie auch. Das machen sie auch mit dem Film. Und aber wer Action mit Comedy gut findet und jetzt nicht den Anspruch hat, dass wie bei John Wick choreografiert ist oder dass Dinge besonders realistisch ablaufen, der wird da Spaß dran haben an Back in Action.
Ja, also mein Gedanke war auch so, wenn du 8 Stunden mal locht hast oder sowas, dann kannst du dir das auch noch reinfahren, ohne dass du irgendwie Probleme bekommst, mitzukommen oder sowas. Und ich finde, genau für sowas macht Netflix auch Filme und das auch, darf auch sein, ist auch vollkommen in Ordnung. Genau, das war Back in Action, den gibt es schon seit einer Weile. Guckt auf Netflix, ne? Ihr wisst Bescheid. Da gibt es das alles. Und einen haben wir noch, den es schon seit einer Weile jetzt zu leihen gibt. Da kam jetzt letzte Woche auch die Blu-ray raus. Ich hatte auf den sehr viel Bock. Der kam letztes Jahr ins Kino in Amerika und ich bin tatsächlich, nachdem ich ihn gesehen habe, auch sehr traurig, dass er bei uns nicht im Kino lief. Und ich war sehr enttäuscht, auch als ich mitbekommen, dass er einfach irgendwie auf Amazon erst zum Laien gedumpt wurde und jetzt nur die Disc kommt. Und zwar, es geht um Saturday Night.
Saturday Night ist im Grunde die Entstehungsgeschichte der Show Saturday Night Live. Die 1974... Habe ich das richtig?
75.
Mist.
Die haben jetzt dieses Jahr 50-Jähriges.
Genau, die 1975 das erste Mal im amerikanischen Fernsehen lief und ich denke mal, deswegen hat er auch keinen deutschen Kinorelease bekommen, weil einfach davon ausgegangen wurde, dass das deutsche Publikum damit nicht so viel anfangen kann. Aber das Interessante ist ja, dass damals bei dieser ersten Staffel Saturday Night Live sehr viele Namen dabei waren, die dann später Größen der amerikanischen Comedy geworden sind. Beispielsweise Chevy Chase, John Belushi, Dan Aykroyd. Leider, die Damen haben es dann irgendwie nicht ganz so zu großem Ruhm gebracht. Es tut mir sehr leid.
Die darum. Kannte ich auch alle, habe ich von allen noch nie gehört.
Ich möchte trotzdem ihre Namen sagen.
Jawohl, mach das.
und zwar Lorraine Newman und Gilda Radner und Jane Curtin.
Und Rosie Schuster, die war zumindest im Schreiben nämlich noch dabei.
Die wollte ich auch gerade sagen. Das finde ich, macht der Film auch sehr gut. Also es geht sozusagen um die letzten 90 Minuten vor der ersten Folge Saturday Night Live. Und zentral sind da zum einen der Macher, also der Erfinder, der Creator der Show, Lorne Michaels, und seine Frau, interessanterweise. Frau, aber auch Headwriterin der Show, Rosie Schuster. Und von dieser Frau wusste ich noch nichts und sie ist aber unheimlich zentral gewesen für diese Show. Das wird auch im Film absolut klar. Und der Film ist im Grunde, versucht im Grunde wirklich diese letzten 90 Minuten so dramatisch wie möglich darzustellen. Also da passieren im Grunde alle Katastrophen, die wahrscheinlich in der Produktionsphase vor der ersten Folge passiert sind. In Monaten kondensiert auf 90 Minuten, also von die Dinge fallen von der Decke, SchauspielerInnen verschwinden, es geht alles schief, was schief gehen kann und das ist unheimlich unterhaltsam.
Mich würde es nicht mal wundern, wenn vieles davon wirklich in den letzten 90 Minuten davor passiert ist, weil es sind die 70er und es war alles wild. Ich wusste tatsächlich nicht, dass es die letzten 90 Minuten sind. Ich wusste nur, es soll um die Entstehung von Saturday Night Live gehen. Hab noch nie eine Folge gesehen, aber eigentlich dachte ich mir, ich müsste das mal angucken, weil ich finde das interessant. Ich kenne Jim Belushi, Dan Aykroyd, Chevy Chase. Ich kenne sehr viele dieser Namen. Jim Henson, Andy Kaufman, mit dem habe ich nicht so viel Berührung, aber den Namen kennt man auf jeden Fall, finde ich. Und ich dachte halt, das ist schon eher so ein klassisches Ding, so hey, da haben sie sich's ausgedacht, da hatten sie die Idee irgendwo mal verkifft auf einem Sofa oder so. Und dann sind sie da hingekommen und dann geht der Film rein mit 90 Minuten bis zum. Ich war so, oh, es ist sowas. Und ich fand das richtig geil, weil wir folgen die ganze Zeit mehr oder weniger Lauren. Ab und zu driften wir auch halt eben ab, gehen zu Rosie oder gehen zu den anderen, die Kamera geht rum. Es gibt immer wieder, also gerade am Anfang, glaube ich, ist das, wo es diese sehr langen One-Shot gibt, wo es durch den Gang und einmal die Kamera durchs Studio durchgeht. Und es wirkt immer wieder so, das hätte auch ein One-Shot-Film sein können. Und ich bin trotzdem sehr froh, dass er das nicht gemacht hat, weil dann hätte er sich selber nochmal mehr beschränkt. Aber ich finde die Idee mit den dies sind 90 Minuten vor der Show, finde ich großartig. Du kriegst Einblendungen, es wird immer wieder angesagt, wie lange es noch dauert und sowas. Und die ganze Spannung ist eben, es geht darum, also ich finde es krass, weil es geht ja im Grunde dann auch darum, geht die Show live oder nicht?
Genau, geht die Show live oder wird einfach die Tonight Show vom Band gesendet?
Genau, wird einfach vom Band was gesendet von Jimmy Carson. Und obwohl man ja weiß, wie es ausgeht, wir wissen alle, dass es live gegangen ist, so, ne? So, weil jeder, sonst gäbe es die Show ja heute nicht. Aber trotzdem, finde ich, hat der Film es geschafft, unfassbar Spannung. Ich war, saß am Ende auch da, wo sie dann, es gibt am Ende eben diese Szene, ich will halt sagen, das ist kein Spoiler, weil wir wissen ja, dass es live gegangen ist. Ja. Wenn es eben darum geht, legen wir den Hebel um oder nicht und alles ist so super tense und du sitzt auch da und bist eigentlich, also ich war auch relativ angespannt und dann dachte ich so, hä, warum bist du, also, hä, ich weiß ja, dass gleich der Hebel umgelegt wird.
Es ist ein sehr guter Film, also man wird da super durchgeleitet, das Pacing ist echt fantastisch, also ich finde auch die Kamera hilft total, weil die ist super dynamisch, aber trotzdem sind die Bilder einfach toll, also ich finde, man sieht auch einfach, wie viel Planung da reingegangen ist. Und wie es auch einfach, es geht um die Fernsehwelt. Es geht darum, wie Fernsehen nicht nur gemacht wurde, sondern eigentlich auch, wie es heute immer noch ist. Ne? Es gibt das Establishment, die Leute, die schon seit 30, 40 Jahren da arbeiten. Und es gibt die jungen Leute, die jetzt mal was anders machen wollen. Und die Spannung zwischen den Departments, zwischen den technischen Departments und den kreativen Departments. Und auch
den Leuten, die Wirtschaft in der Hand haben und sagen, wir müssen ja planen, wir brauchen Werbung, wir müssen alles finanzieren.
Genau, auch ganz toll Willem Dafoe.
Ja, also ich wollte eh sagen, ich finde alle Darsteller eigentlich saugeil, aber so jemand wie Willem Dafoe und J.K. Simmons. Schon J.K. Simmons mit seinen 11-Inch-Gags.
Ja.
Die sind, ich dachte, what the fuck, Alter. Aber gleichzeitig ist halt auch so.
Es waren also die 70er, ne?
Es war, also erstens bin ich der Meinung, es gibt bestimmt heute noch Leute, die so ticken. Auch teilweise im Showbusiness oder sowas, da bin ich mir relativ sicher, dass es diese Arschlöcher immer noch gibt. Und dann auch nochmal, es sind halt die 70er, da ist das halt nochmal potenziert. Einfach so. Und auch Willem Dafoe sieht aus wie ein Vampir, würde ich behaupten.
Ja, er musste sich, glaube ich, nicht nochmal groß umschminken von Nosferatu.
Er hat nur eine andere Klamotte angezogen oder
weniger,
so.
Weniger Bart.
Bisschen Sonnenbrille auf. Der ist großartig. Ich finde auch den Hauptdarsteller Gabriel LaBelle, der diesen Lauren spielt, der ist großartig und der Typ ist irgendwie, der ist 22 oder sowas.
Den hat man noch nicht gesehen.
Der war in den Fablemans anscheinend drin, habe ich gesehen. Okay. Und im Predator Upgrade war der drin.
Ja, also sowieso.
So, also der war irgendwie ein paar kleinere Sachen. Dann hast du eben als Rosie Schuster hast du Rachel Sennott, die eh toll ist. Ich gehe einfach einmal kurz durch. Ja. Michael Smith als Chevy Chase fand ich fantastisch, weil der sieht halt, also den haben sie optisch so hingekriegt. Ich kenne den nicht, aber den haben sie optisch so krass hingekriegt.
Und auch von der Art, wie man sich Chevy Chase vorstellt.
Als, ja, der ist halt leider
als
der
junger Mann.
Halt dummes Arschloch einfach.
Ja, aber leider talentiert.
Ja.
Und das kommt total raus.
Und ich finde auch, manche von seinen bösen Sprüchen haben an manchen Stellen auch sehr gepasst. Also einige von den fiesen Sprüchen, die er Leuten reingedrückt hat, die haben sich sehr befriedigend angefühlt, weil er es zu den richtigen Leuten, sage ich mal, gesagt hat. Aber man hat eben auch gemerkt, dass er halt nicht im Griff hat, zu wem man das alles sagt. Ella Hunt, die kannte ich jetzt leider nicht. Die hat in Horizon noch mitgespielt. Dann haben wir Dylan O'Brien, den ich einfach nicht erkannt habe, als Dan Aykroyd. Das ist der Typ aus Maze Runner, der Hauptdarsteller.
Ja, ja.
Das ist so krass, weil ich finde, also mit diesem Bart oder auch allgemein, ich habe den nicht erkannt, aber der spielt so geil diesen. Er spielt den einfach so geil, fand ich. Es war fantastisch. Es hat nur Spaß gemacht. Wen ich noch rausstellen möchte, ist, wie heißt er denn? Ich muss kurz gucken. Matt Wood, der John Belushi gespielt hat.
Oh ja.
Weil der halt wirklich aussieht wie ein junger John Belushi. Und ich habe auch ein bisschen Bonusmaterial geguckt, wo die alle nochmal über ihre Charaktere geredet haben und sowas. Und da hat er auch erzählt, dass ihm schon relativ früh gesagt wurde, dass er aussieht wie John Belushi. und er das auch sich bewusst war und deswegen gefühlt mit 15, 16 gesagt hat, er möchte mal irgendwo John Belushi spielen, was ich super witzig einfach fand. Jetzt durfte er ihn spielen. Genau, und ja, eben Willem Dafoe und J.K. Simmons, die da irgendwelche Fernsehproduzenten und Urgestände spielen oder sowas.
Ja, die Männer in Anzügen mit dem Whisky in der Hand.
Und den Zigaretten.
Ja, also was der Film auf jeden Fall fantastisch macht, ist gleichzeitig einfach wirklich die Realität zeigen, wie es damals sehr höchstwahrscheinlich war. Und aber trotzdem ist alles mit einer visuellen Komik und auch einfach mit einer Satire rüberzubringen. Also es geht um den Rassismus im Casting. Es geht um den Sexismus, wen die Frauen spielen dürfen, dass die eine halt ein bisschen älter ist als die anderen und deswegen immer die Mutter sein muss. Also es wären eigentlich so alle Themen.
Und sich selber damit rettet, dass sie sagt, still fuckable mom.
Genau, genau. Und es geht halt einfach auch so um diese Comedy-Szene und das, was ich eine spannende Aussage fand, war von Lorne Michaels. Er meinte, er hat halt sozusagen einfach in den letzten Jahren so herrenlose Comedians gesammelt. Und so,
stimmt,
so,
der ist auf der Straße rumgelaufen, ja, einfach eingesammelt.
Ja, aber genauso findet man, glaube ich, auch solche Talente. Ich
meine, er macht es im Film direkt.
Ja. er castet jemanden von der Straße.
Er geht in eine, also geht irgendwo in eine Bar und findet halt jemanden, ja. Und so hat er die gecastet.
Genau.
Und das macht alles sehr viel Spaß. Und dann hast du halt irgendwie noch, ich hab wieder vergessen, wie heißt der Mensch, der eine Doppelrolle spielt.
Wie heißt der?
Nicholas Brown, das ist einfach ein sehr hochgewachsener, relativ hagerer Typ. Und der spielt einerseits Andy Kaufman, den man immer wieder sieht, von dem, wie gesagt, ich habe nicht so viel Plan, deswegen konnte ich jetzt nicht sagen, wie gut der dargestellt war. Und er spielt halt irgendwie auch Jim Henson, den haben sie dann einfach unter einer Perücke und viel Bart begraben. Und diese Jim Henson-Figur,
Jim Henson,
großartig,
diese Weirdness,
die der hat.
Der Running Gag,
alle sind
Jim
böse
Henson,
zu meinen Muppets.
Ja, Jim Henson mit seinen Muppets, die niemand respektiert, fantastisch. Der kommt immer wieder mal kurz und hat anscheinend nie ein Skript bekommen und alle denken, er findet das Skript ganz furchtbar und er hat aber nie ein Skript bekommen, es ist toll.
Ich glaube, weil es geht darum, dass sie alle nicht so richtig wissen, wie sie mit Muppets umgehen sollen und er halt allen sagt so, behandelt sie wie ganz normale Cast-Member, aber keiner von den anderen das irgendwie ernst nehmen kann, dass es halt Puppen sind.
Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das so war.
Es tut mir ein bisschen leid für ihn, weil er einfach so ein netter Mensch anscheinend, also da war oder so, ich hatte auch eine sehr gute Zeit. Ich habe es auch von anderen Seiten teilweise mitbekommen, dass Leute den Film anscheinend ziemlich doof fanden oder so oder irgendwie ein bisschen komisch. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich fand den unfassbar lustig und auch sehr spannend irgendwie und habe da mega Bock drauf gehabt.
Ich finde, dieser Film ist lustiger als jede einzelne Saturday Night Live Folge, die ich mir je angeguckt habe, weil ich muss sagen, ich habe es oft versucht, Saturday Night Live lustig zu finden und ich fand immer die Monologe ganz gut und die Musical Act sowieso, aber die Sketche holen mich wirklich relativ selten ab. Das ist irgendwie eine Art von amerikanischem Slapstick, auch so ein bisschen Aufregerhumor, was ja auch in dem Film jetzt so ein bisschen rauskommt mit der Zensur. Also
ja, sie wollen ja schon provozieren auch einfach.
Provozieren, genau. Die Show, wie sie jetzt ist, Saturday Night Live, holt mich nicht so ab, aber dieser Film, finde ich, bringt halt total gut rüber, was das für eine Fernsehrevolution war damals. Und das auch nur in dieser Zeit, in dieser Konstellation mit diesen Leuten, diese Geschichte so passieren konnte. Und deswegen, auch wenn man gar keine Ahnung hat, was Saturday Night Live ist oder auch noch nie eine Folge gesehen hat, wird man Spaß an diesem Film haben, weil es geht um Menschen, die zusammen eine Fernsehshow machen wollen und sich komplett verausgaben und gegen das Establishment von einem großen amerikanischen Fernsehsender sich sozusagen also ankämpfen müssen. Und das macht einfach Spaß. Das ist ein sehr guter Film.
Also ich habe auch noch nie eine Folge tatsächlich gesehen. Ich kenne halt einzelne so Sketche, ich kenne ab und zu so einen Monolog oder sowas und ich war halt vor allen Dingen so, ich mag dieses Setting, ich habe Bock auf diese 70er-Jahre-Comedy, irgendwie Leute, die in den 70ern Fernsehen gemacht haben, ein bisschen raunchy einfach und kenne halt einige, also von den Figuren, die halt dargestellt werden, also ne, wie gesagt, Chevy Chase kennt man.
George Carlin? Zu denen?
Der hat mir nichts gesagt. Aber
George Carlin ist der Bo Burnham des letzten Jahrhunderts.
Ach stimmt, das ist ja den Typen, den sie da hatten, als Moderator. Genau, dann halt eben vor allen Dingen halt Dan Aykroyd und John Belushi, das sind halt so die Leute, mit denen ich viel, also weil ich finde Ghostbusters schon ziemlich geil, ich finde Blues Brothers cool und so. Ich weiß um das tragische Schicksal von John Belushi. Und das, also die, ich finde auch, das finde ich auch schön, sie haben das Gefühl, sie beschönigen es auch nicht unbedingt. Also ich meine, sie lassen es ein bisschen am Rand teilweise, was Drogen und sonstige Eskapaden angeht. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sie trotzdem versuchen, das irgendwie schön darzustellen, sondern sie haben einfach den Fokus halt auf was anderes gelegt. Sie haben den Fokus halt eben auf die Show gelegt und nicht auf, wie die Personen sonst so sind.
Genau, also der Fokus ist auf, wir machen eine Fernsehshow. Weil es geht ja wirklich auch um alle Departments. Also es, von dem Arm.
Beleuchter und sonstiges und die Leute, die da irgendwie das designen müssen, die Steine legen. Ja,
der arme Requisiteur, der einfach die Bühne pflastern muss in keine
er
Ahnung.
Möchte, glaube ich. Ich glaube, er hat gesagt, er muss das. Er möchte das machen, weil er davon ausgeht, dass die Show für immer ist so.
Ja,
und deswegen pflastert
aber
das.
Alleine.
Genau, der junge schwarze Typ, der es alleine machen muss, während die ganzen alten Dudes, so die alten weißen Typen so da sind, so, Alter, was soll denn das? Wir machen das nicht. Und so. Ja. Das ist schon sehr lustig.
Genau, also es geht nicht nur um die Star. Es geht halt wirklich so um diese ganze Maschine Fernsehen. Und ja. Wer, also ich habe ja so ein bisschen Background, ich habe auch mal beim Fernsehen gearbeitet und mich hat das schon auch echt abgeholt. Also, weil es ist, ja, weil es ist insane, was man irgendwie leistet, nur damit am Ende zwei Stunden Fernsehen gesendet werden können. Und vor allem damals. In den 70ern noch viel mehr. Also die sitzen ja dann da und schneiden, versuchen live noch Sketche zu schneiden vom Band. Ne? Also das ist ja, da macht natürlich niemand einfach ein Schnittprogramm auf und kann schnell was zusammenschießen, sondern nee. Das waren Bänder. So, und dann,
sie planen auch schön an dieser Wand mit den Zetteln und sowas. Wo du auch so denkst, so Halleluja.
Es ist wirklich Wahnsinn, dass überhaupt irgendwas passiert ist damals. Finde ich immer wieder faszinierend, wie wir mit unserer Technologie irgendwie so strugglen, gute Kunst zu machen, und damals, ja, hat es auch irgendwie funktioniert. Guckt euch den an. Wo läuft der denn nochmal?
Den gibt es zum Laien. Ich muss uns ganz kurz hier nochmal nachgucken, wer den denn nochmal rausgebracht hat, damit wir
Play On?
Der lief bei, der ist jetzt im Verleih bei Play On. Den könnt ihr, glaube ich, seit Mittwoch oder Freitag auch kaufen auf Blu-ray, DVD, und den gibt es eben schon seit einem Weile zum Pay-Per-View Line auf Prime. Genau, das ist Saturday Night live aus New York. hab da ganz viel, also wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich habe auch schon, es könnte sein, dass er vielleicht, aktuell steht er, glaube ich, auf meiner Liste mit den Top-Filmen, aber kommen ja auch noch ein paar dieses Jahr. Aber ja, ich fände es fast schon schade, dass er nicht dieses Jahr rauskam und irgendwie ins Kino kam, aufgrund von der Zeit, 50 Jahre, bla bla bla. Genau. Und gemacht ist er übrigens auch von Jason Reitman.
Also, oh, stimmt, das haben wir gar nicht gesagt.
Und das Production Design ist auch nochmal im Bonusmaterial sehr krass drin, weil die wirklich drauf geachtet haben. Ich muss gerade auf die Uhr gucken, deswegen.
Ja.
Die haben wirklich drauf geachtet, dass das alles passt. So. Das war Saturday Night. Jetzt muss ich hier ganz schnell mich beeilen irgendwie. Wir haben noch ganz klassisch für euch das, den hier. Wo ist es? Das hier. Na, hallo, mach mal.
Zu viele Knöpfe, zu wenig Zeit. Mehr.
Filmriss, Filmquiz.
Das gibt's noch, da habe ich euch was rausgesucht. Letzte Woche gab's da Maleficent. Diese Woche habe ich den hier für euch rausgesucht. Und ich hoffe, ihr kriegt den hin. Hier kommt das.
Echt toll. Die Bude ist ein Schweinestall.
Schweinestall? Ach, das bisschen Schmutz. Etwas Spucke drauf und in Sekunden ist die Bude wieder 1A. Spucke!
Spucke! Limonenfrisch.
Genau, wenn ihr wusstet, was das ist.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Genau, da schreibt ihr hin. Zu gewinnen gibt's. Kannst du das einmal kurz vorlesen,
was
es zu gewinnen
gibt? Na klar,
es gibt
Freikarten für Hundreds of Beavers. Es gibt Freikarten für Wunderschöner. Und von Captain America gibt's einen Weekender-Bag, Popsocket und Comics. Also im Grunde ein Fanpaket. Die drei Sachen gibt's.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.